Der erste Spieltag, er ist rum in allen vier Gruppen bei dieser EM25. Höchste Zeit, ein Zwischenfazit zu ziehen. Und das machen wir jetzt gleich mit Chantal Ranke, Helene Altgeld, Adriana Behrens und Tamara Keller. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ihr hört jetzt im Nacheinander die Segmente, die wir aufgezeichnet haben, um diesen ersten Spieltag dieser EM einzutüten. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.
Und nun der Rasenfunk. Alles zur EM der Frauen.
Wir beginnen mit Gruppe A und dazu habe ich Chantal Ranke mal wieder hier. Sie ist stellvertretende Ressortleiterin Inhalte und Formate beim RND, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Chantal, wie schön, dass du mal wieder hier bist.
Moin, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass wir den EM-Auftakt gemeinsam machen können.
Aber wirklich, und für uns ist es auch wirklich der Auftakt. Wir nehmen jetzt auf am 2. Juli, Mittwochabend, mehr oder weniger direkt nach Abpfiff des letzten Spiels der Gruppe A. Schweiz unterliegt Norwegen mit 1:2 und Finnland besiegt Island mit 1:0. Das sind die beiden Partien, die wir heute gesehen haben. Welches von den vier Teams hat dir denn am besten gefallen?
Ich muss sagen, dass gegen aller Erwartungen, die es, glaube ich, vorher gab, ich sehr positiv überrascht von der Schweiz bin.
Ja.
Also insbesondere die erste Halbzeit war ein sehr mutiger Auftritt. Vor allem hervorheben möchte ich die rechte Seite mit Bene und Reuteler, die da wirklich ein Feuerwerk losgelegt haben von der ersten Minute eigentlich an. Zunächst ging es ja auch noch ein bisschen hin und her mit Norwegen und der Schweiz. Doch so spätestens aber 15, 16 Minuten haben sie doch echt die Dominanz übernommen, sind auch völlig verdient in Führung gegangen. Tja, und dass am Ende doch diese Niederlage dasteht, finde ich nicht gerechtfertigt, weil sie auch nach dem Rückstand immer wieder mutig nach vorne geprescht sind, auch nach den Einwechslungen mit Schertenleib beispielsweise. Und ich finde, mit der Form, die sie dort jetzt gezeigt haben, können sie durchaus doch jetzt aufs Achtelfinale hoffen.
Ja, ja, wirklich erstaunlich. Ich meine, jeder, der die Vorschau von uns gehört hat, du hast es ja auch schon erwähnt, der hat unsere Skepsis noch vernommen. Und damit waren wir ja aber nicht alleine. Also konnte man allein mal Schweizer Medien konsultieren, die waren ähnlich skeptisch. Also Beni hast du schon angesprochen auf der Rechtsverteidigerin-Position, dann Gerardine Reuteler, die natürlich auch, allerdings muss man dazu sagen, das Glück hatte, dass der von ihr verursachte klare Handstrafstoß, dass Hegerberg den verschießt, das hätte das 3-1 sein können und also die hat da, glaube ich, nochmal ein Dankesstoßgebet zum Himmel geschickt. Wer hat dir denn sonst noch so bei der Schweiz gefallen und wie erklärst du dir das jenseits von eben, es hat ganz offensichtlich eine Rolle gespielt, dass man eben Gastgeber ist und dass man da von einem ausverkauften Haus spielt, aber so alleine kannst du ja dann ein Team wie Norwegen nicht bespielen, also was würdest du denn sagen, waren die Sachen, die die Schweiz ausgezeichnet hat?
Also ich glaube, die Schweiz hatte von Anfang an so ein kleines Momentum auf seiner Seite. Ich fand es schon sehr stimmungsvoll mit der Hymne. Es hat gleich alles gut gepasst. Die Fans waren auch gerade in den ersten Minuten besonders da. Dann haben sie relativ schnell sich die erste Chance erspielt. Das müsste auch eine Kombination aus Bene und Reuteler gewesen sein, die wir ja schon mehrfach erwähnt haben. Und ich fand aber besonders gut, wie sie das Spiel aufgezogen haben. Besonders viel über die Außen, auch dann auf der anderen Seite von Bene. Riesen, die dann letztendlich auch zum 1:0 getroffen hat, was ich sehr stark fand, wie sie das Spiel auch immer wieder in die Breite gezogen haben und somit auch so ein bisschen die Inaktivität der Norwegerinnen ausgenutzt haben. Ich fand, dass sie ein bisschen viel aus dem Hintergrund geschossen haben. Es war ja mehr so ein kleines Annähern ans Tor. Und dann letztendlich hat es sich doch ausgezahlt, sich mal ein bisschen in den Strafraum vorzuspielen, die Kombination dann mit Riesen und Valotte war es, glaube ich, mit Strafraum, den sie da angespielt hat, die den Ball nicht kontrollieren konnte. Weil dadurch, dass die Norwegerin den Ball dann nicht wegbekommen haben, ist ein Riesen zu ihrer Chance gekommen und hat das 1:0 gemacht. Und das fand ich schon eindrucksvoll und daran konnten sie komplett gut anknüpfen.
Wie stehst du zu der Entscheidung, Livia Peng jetzt als Torhüterin spielen zu lassen nach einem Spiel?
Ich finde es sehr richtig. Ich fand sie auch über weite Strecken souverän. Beim 1:1 war es etwas unglücklich, dass sie davon eng weggedrückt wurde. Wobei ich auch finde, dass Hegerberg da so stark zum Kopfball geht, dass es eigentlich überhaupt nicht zu verteidigen ist. Man hätte überlegen können, ob man die Schweizer Abwehr noch so hätte sortieren können, dass Eng überhaupt gar nicht erst in die Situation kommt. Mhm. Da überhaupt
so haben es ja die Norwegerinnen so gemacht. Also die Schweizerinnen haben ja auch versucht, immer eine Spielerin auf Fiskerstrand zu stellen. Aber in der Regel hat sich einfach eine Norwegerin dazwischen geschoben.
Ja, das hat in dem Moment gefehlt. Deswegen sieht es unglücklich aus. Ich finde aber, dass man ihr keinen großartigen Vorwurf machen kann. Sie spielt super mit. Es gab gerade gegen Ende der zweiten Halbzeit auch ein paar Szenen, wo sie auch weit außerhalb des Strafraumstandes versucht hat, noch ihre Mannschaft wieder nach vorne zu treiben und sich auch als, ja, eigentlich einleitende Spielerin des Spiels einzubringen. Einmal hat sie sich ein bisschen verschätzt in einer Situation, aber im Grunde genommen finde ich, dass sie da die richtige war alles und hätte alle andere Entscheidungen eigentlich auch für falsch befunden.
Das war der Lupfer von Bizet, den du wahrscheinlich meintest.
Ja, genau.
Da hat sie kurz gezögert. Das war in der 88. Minute, hätte das 3:1 sein können, so wie ja auch der Strafstoß das 3:1 hätte sein können. Sie hat aber auch dann später gegen Hegerberg auch noch das 3:1 verhindert. Livia Peng, also sicherlich zwar ein durchwachsenes EM-Debüt, aber mit vielen positiven Noten, so wie ja generell bei der Schweiz, was ja eben die Ironie ist, dass es das Team ist, was, also ich schließe mich dir da an, uns am besten gefallen hat in dieser Gruppe A nach dem ersten Spieltag, aber nicht immer gewinnen die besseren Teams. Ich hatte noch den Eindruck, dass Lia Velti auch wirklich einen großen, großen Unterschied macht und dass die Sorgen, die man hatte wegen Fitness, also vielleicht hat man es daran gemerkt, dass sie dann bis zu ihrer Auswechslung in der Phase davor, dass man da dann schon gemerkt hat, okay, jetzt langsam lässt nach, beziehungsweise sie wurde gar nicht ausgewechselt, aber sie war einfach gar nicht mehr so häufig zu sehen. Sowas nämlich.
Also in ihrer Position aber auch nicht immer das Schlechteste.
Ja, das stimmt. Aber ich fand die Übersicht, die sie hat, auch ganz interessant. Eine von den wenigen Spielerinnen, die, wenn sie den Ball bekommt, sofort guckt, was ist eigentlich ganz auf dem anderen Flügel los? Könnte ich vielleicht dahin spielen? Den schwierigsten Pass von allen. Und den hat sie dann auch gespielt, gerade auf Nadine Riesen. Die hat sie 3-4 Mal da richtig gut in Szene setzen können. Also Lia Velti, sollte die Schweiz jetzt das drehen können in den Spielen 2 und 3, ich vermute mal, dann wird sie eine wichtige Rolle spielen. Und wahrscheinlich siehst du es kaum anders, oder?
Das würde ich komplett so unterstreichen. Sie ist echt ein wichtiger Stabilisator und Dreh- und Angelpunkt auch für den gesamten Spielaufbau, sodass ich auch finde, dass es von der ganzen Struktur, wie das Spiel funktionierte und wie sie sich überlegt haben, heute gegen Norwegen anzutreten, viel besser funktioniert hat über weite Strecken. Man hat dann halt in einigen Szenen gesehen, wo dann auch die Gegentore gefallen sind, dass sich dann eben doch die individuelle Klasse der Norwegerin durchsetzen konnte. Hm. Gerade die Ecke vor dem 1:1 war natürlich sensationell, also viel besser kann man die wahrscheinlich nicht in den Strafraum bringen. Und auch vor dem 2:1, ich glaube, das war die einzige Szene, in der Bene sich nicht gegen Graham Hansen durchsetzen konnte,
ja,
war natürlich dann die individuelle Klasse stark zu sehen. Aber über weite Strecken fand ich, das hat echt Spaß gemacht, was die Schweiz auf den Platz gebracht hat. Und das lässt total hoffen und ist natürlich auch für die Stimmung im Land super. Und ich glaube, da können wir nur die Daumen drücken. Insofern war ich schon fast ein bisschen traurig, dass das Ergebnis nun so war, wie es geworden ist.
Ja, ich meine, da gehört natürlich Norwegen noch mit dazu und schon noch eine Sache, aber da würde ich gerne gleich, wenn wir über Norwegen sprechen, das thematisieren. Wie würdest du denn, also das nächste Spiel für die Schweiz ist dann eben am Sonntagabend gegen Island, natürlich wieder 21 Uhr, sie haben immer die späten Spiele. Würdest du irgendwas verändern? Also ich muss sagen, dass ich wieder, als ich dann Schartenleib gesehen habe auf dem Spielfeld und sie spielte auch diesen einen sensationellen Steckpass auf Reuteler, der dann knapp nicht abseits ist, das hätte auch das 2:2 sein können, so ehrlich muss man sein. Also ich habe kurz drüber nachgedacht, müsste man sie nicht vielleicht in die Startelf stellen? Wie siehst du es denn oder welche Gedanken hast du generell zu solchen Personalien?
Ich war auch kurz verwundert. Ich hatte eigentlich gedacht, dass man mit ihr starten kann. Allerdings standen ja neben Bene und Ivey dann ja auch schon 2 18-Jährige auf dem Platz. Hm. Und dadurch, dass Ivey zur selben Zeit ausgewechselt wurde, wie Schertenleib eingewechselt wurde, blieb es dann quasi auch bei der 18-jährigen Quote. Ich finde es gut, dass jetzt auch die jungen Spielerinnen zum Zuge kommen, ist aufgrund der Kaderkonstellation und den Verletzungen jetzt wahrscheinlich auch gar nicht mehr anders möglich gewesen. Aber man merkt, dass die sich total wohlfühlen, richtig gut einbringen. Und ich habe bei keinen der 3 jungen oder sehr jungen Spielerinnen etwas wie Nervosität vernommen. Mhm. Insofern könnte man auch schon sehr gut dafür argumentieren, aufgrund der Frische, der Kreativität, auch der Dribbelstärke, die sie mitbringt, die Schertenleib gegen Island auch aufzustellen. Zumal, da werden wir sicherlich auch noch gleich zu kommen, Island in allen Mannschaftsteilen nicht wirklich überzeugt hat, sodass das natürlich auch nochmal dafür sorgen könnte, dass man die Abwehrketten besser auseinanderziehen könnte.
Ja, interessanter Punkt mit Island. Ich würde aber gerne erst noch über Norwegen sprechen, weil wir gerade eben bei dem Spiel sind. Denn die Schweiz hat eine Sache gemacht, bei der ich nicht verstanden habe, warum Norwegen das nicht ausnutzen konnte. Also das, was uns ja alle so überrascht hat, war, wie aktiv die Schweiz war. Und zwar nicht nur im Ballbesitz, dass man da sehr schnell ins Angriffsdrittel gekommen ist, vor allem über Lia Velti, sondern auch, dass man hoch angelaufen ist, viel Druck gemacht hat. Und das Erstaunliche ist aber, die Schweiz hat das in der Regel immer in Unterzahl gemacht. Denn Norwegen baut in der Dreierreihe auf, Bjelde, die Rechtsverteidigerin, die schiebt hoch, manchmal ein bisschen zu früh, so wie beim 0:1, deswegen stand man da dann nämlich nach einem Fehlpass in Unterzahl und links bleiben sie aber tiefer, das heißt, sie haben immer in einem 3-2 aufgebaut, weil eigentlich auch die beiden Sechserinnen beieinander bleiben, das heißt, Norwegen hatte immer die freie Spielerin und sie haben eigentlich auch die ersten 3-4 Pässe, haben sie immer die freie Spielerin gefunden. Und dann haben sie einen totalen Quatschpass gespielt. Ingrid Engen glaubt einfach so, okay, ich muss jetzt den linienbrechenden Pass spielen, obwohl er einfach nicht da ist. Oder sie versuchen eine Verlagerung, die total leicht abgefangen werden kann. Und das hat mich auf norwegischer Seite so irritiert, muss ich sagen. Also wir haben das jetzt schon ganz oft erlebt, dass Norwegen nicht an seine Qualität herankommt. Aber eigentlich würde ich sagen, die Art und Weise, wie die Schweiz das angegangen ist, die war vielleicht sogar ein bisschen naiv und hätte sehr leicht bestraft werden können. Und es gibt ja auch tatsächlich diese eine große Hegerberg-Chance in der ersten Hälfte, wo sie einfach zu lange zögert und dann Noel Maritz, die auch ein tolles Spiel gemacht hat, sie noch abgrätschen kann. Also wie hat dir denn unter diesem Aspekt und generell auch Norwegen gefallen?
Ich würde gerne noch mal kurz auf die Naivität eingehen. Mhm. Ich sehe den Punkt und das Argument voll. Ich glaube aber, dass es jetzt heute in dem Fall eher zum oder kurzfristigen Erfolg geführt hat, weil es eben so überraschend war, dass Norwegen, glaube ich, Probleme hatte, damit umzugehen.
Ja, okay,
auch noch mit den Fans im Rücken, mit der Stimmung im Rücken und dieses ganze Momentum, was ich schon so ein bisschen versucht habe, darzustellen. Und sie haben sich dann erst so peu à peu gefangen. Und das 1:1 fiel ehrlicherweise auch sehr überraschend, weil gerade zu Beginn der zweiten Hälfte fand ich eigentlich, dass die Schweiz mit der gleichen Stärke aus der Kabine zurückkehrt, wie sie reingegangen sind. Und die Ecke kommt dann einfach so gelegen für Norwegen, dass das ja so ein bisschen der Knotenlöser war. Danach der individuelle Fehler, das Eigentor von Steli ist natürlich mega unglücklich. Wobei, wenn sie da nicht zwischengegrätscht wäre, wäre Hegerberg mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit an den Ball gekommen. Somit kann man ihr, ja, wie man den Ball verteidigt, darüber könnte man einfach diskutieren. Aber dass sie hingehen muss, das ist, glaube ich, klar.
Ja.
Und das war für mich eigentlich erst der Moment, wo Norwegen richtig im Spiel angekommen war, etwas dynamischer wurde, griffiger in den Zweikämpfen wurde und sich dann auch weitere gute Chancen rausgespielt hat.
Mhm. Ja, und ganz interessant dann auch, dass ich habe dann logischerweise, weil mir das in der ersten Hälfte so aufgefallen ist, viel auf den Spielaufbau in der zweiten Hälfte geguckt und ein bisschen ruhiger waren sie. Du hast doch immer wieder gesehen, dass Ingrid Engen auch so Gesten gemacht hat, jetzt lass uns hier nicht zu schnell nach vorne spielen, nicht wieder zu schnell den Ball verlieren, sondern eben mal auch die Schweiz ein bisschen laufen lassen. Aber trotzdem haben sie es dann eigentlich nicht über das gelöst, wie es möglich war, nämlich Kurzpassspiel, sondern eigentlich haben sie immer geguckt, wann können wir den tiefen Pass spielen. Und ehrlicherweise, das 2:1 gibt ihnen ja auch recht. Also die Art und Weise, wie Hansen quasi um Binny herumläuft in so einem Kreis und dann den Geschwindigkeitsvorteil hat, als der lange Ball kommt und im Grunde, wenn sie den Pass auf Hegerberg in die Mitte noch ein bisschen exakter spielt, noch ein bisschen vor Hegerberg, dann muss der Steli gar nicht reingrätschen und dann ist es einfach ein super leicht und gut herausgespieltes norwegisches Tor. Aber das fand ich eben interessant, dass Norwegen da umgestellt hat. Sie haben dann auch zweite Bälle auch viel öfter festgemacht. Hegerberg war dann oft gar nicht mehr die Zielspielerin, sondern hat versucht, den zweiten Ball einzusammeln. Aber dennoch würde ich sagen, obwohl Norwegen da auch eine gute Phase hatte und wir wahrscheinlich, wenn sie das 3:1 gemacht hätten, ein bisschen positiver noch insgesamt über sie sprechen würden. Aber insgesamt war es wieder klassisch Norwegen bei einem Turnier. Nicht so zu 100% überzeugend.
Nee, nicht wirklich. Und ich finde, man hat auch denen wiederum schon eine gewisse Nervosität angemerkt. Mhm. Das hat man, finde ich, insbesondere nach dem 2:1 gesehen, als man dann so ein bisschen in die Gesichter von Hegerberg, von Hansen, von Namanum geguckt hat. Da hat man plötzlich so einen richtigen Kampfeswillen gesehen und so ein, oh, wir können es doch und wir müssen jetzt hier dran anknüpfen. Also denen geht, glaube ich, auch die Turnierhistorie aus den letzten Jahren echt schon ordentlich auf die Nerven. Und ich hatte auch nochmal nachgeschaut, für Hegerberg ist tatsächlich auch ein kleiner Knoten geplatzt, weil es ihr erstes Turniertor seit 3 torlosen Turnieren ist. trotz des verschossenen Elfmeters, aber immerhin den einen Kopfballtreffer zum 1:1 kann sie ja für sich verzeichnen.
Allerdings, und dann aber eben, das ist dann eben dann die Ironie, dass sie eben das 3:1 vergibt und dann Bizet auch hinten noch das 3:1 vergibt. Wobei man dann sagen muss, in der Schlussphase wiederum, da hat es Norwegen dann schon routiniert fertig gespielt. Auch mit Zeitspielelementen leider gibt es das jetzt offenbar auch. Aber ansonsten hatte die Schweiz, also die Reuteler Chance, das war natürlich eine riesige Chance. Da war Bielde, aber ich hatte den Eindruck, dass die da schon verletzt war und deswegen das Abseits aufgehoben hat. Dass deswegen überhaupt dieser Pass überhaupt möglich war. Aber ansonsten hatte die Schweiz noch einen Schuss und das war's. Und eine Flanke, die verpasst wurde am zweiten Pfosten. Aber ich fand, das hat Norwegen schon souverän gemacht und ist natürlich jetzt dann in der besten Ausgangsposition mit den 3 Punkten. Spielt jetzt dann gegen Finnland, über die wir gleich noch sprechen werden, um 18 Uhr am Sonntag, den 6. Juli. Wie blickst du da voraus?
Also unter normalen Umständen dürfte Norwegen jetzt Oberwasser aus diesem Spiel mitnehmen. Das war ein schwieriges Spiel, Eröffnungsspiel bei einer Heim-EM. Mhm. Man hat es auch echt gemerkt, es war richtig Feuer drin, auch als die umstrittene Elfmeterszene für die Schweiz war, die dann ja zurückgenommen wurde. Mhm. Und eigentlich muss man aus so einem Spiel gestärkt rausgehen, auch mit einer großen Mentalität. Und das ist ja auch genau das, was man jetzt gegen Finnland braucht, die dann natürlich auch mit ordentlich Oberwasser kommen nach dem Spiel. Mhm. Aber unter normalen Umständen ist Finnland vor allem in der Defensive, würde ich so sagen, zu anfällig, als dass Norwegen das nicht gewinnen sollte, um dann wahrscheinlich schon vorzeitig das Viertelfinale fix zu machen.
Und die Bilanz Finnlands gegen Norwegen, die ist natürlich gruselig. In 21 Spielen hat man erst einmal gewonnen. Anders war es da in der Bilanz gegen Island, denn da haben es die Finninnen schon im Juli 2023 mal geschafft, mit 2:1 zu gewinnen. Und so jetzt eben auch im Auftaktspiel gegen ein Island in Unterzahl, bei dem man aber ja auch in Gleichzahl deutliche Probleme gesehen hat. Du kannst im Grunde raussuchen, von welcher Seite du das Spiel zuerst angucken willst. Finnland oder Island?
Ja, dann schauen wir doch mal mit Finnland rein. Mhm. Wobei ich grundsätzlich sagen würde, dass das Spiel von Anfang an etwas dynamischer war, als ich es erwartet hatte. Weil das ist ja beides nicht Mannschaften, die man jetzt unbedingt für ihre Aktivität im Spiel, für offensives nach vorne spielen, bekannt ist. Dann hatte ich zusätzlich noch meine Bedenken hinsichtlich der Temperatur. Ich glaube, kurz vor Anpfiff wurden nochmal 31 Grad gemessen. Das war sicherlich auch nochmal ein großer Faktor, wo ich schon meine Zweifel hatte, wie ansehnlich dieses Spiel werden könnte, ehrlicherweise. Und dann war ich doch vor allem von Finnland sehr positiv überrascht, wie viele Chancen sie sich von vorne weg hinaus rausgespielt haben. Allen voran Krosola muss man da, glaube ich, hervorheben, ja, die auf der linken Seite extrem viel gemacht hat, super viel gewirbelt hat, Chancen rausgespielt hat, am Ende auch die Torschützin ist und die mir wirklich sehr positiv im Gedächtnis geblieben ist und richtig viel nach vorne gespielt hat. Insofern kann Finnland sich in der Offensive eigentlich keine Vorwürfe machen. Ich fand mich sehr aktiv. In der Defensive hingegen schon hat man immer wieder gesehen, dass Island mal seine Stiche setzen konnte. Vor allem, wenn es dann Pässe in die Tiefe waren. Es gab in der ersten Halbzeit eine Szene, wo Jons dort hier den Ball dann in den Strafraum gibt und Jessen vergibt. Es war eine der größten Chancen, meine ich, in der ersten Halbzeit, wo es relativ schnell ging und eigentlich die beiden Abwehrreihen der Finninnen sofort überspielt waren. Und natürlich die hohen Bälle auch wieder durch die Einwürfe von Jons dort hier vor allem, die die Abwehr sehr vor Probleme gestellt haben. Also da sind die, glaube ich, schon anfällig. Das ist auch etwas, was wahrscheinlich für Schweiz und Norwegen noch sehr relevant sein wird in der Gegneranalyse. Aber dadurch, dass sie es dann über weite Strecken sehr kompakt gemacht haben, sind sie auch echt eine positive Überraschung, kommen aber jetzt für mich in meiner Beurteilung nicht ganz an die Schweiz ran für diesen Spieltag in der Gruppe A.
Das ist natürlich nachvollziehbar. Interessant war, dass Koivunen im Tor begonnen hat bei Finnland. Hat jetzt in dem Spiel keinen Fehler gemacht, sie hatte aber auch wenige souveräne Aktionen, das hört sich so ein bisschen paradox an, aber sie hatte halt oft Bälle erst im Nachfassen, ich kann mich nur an 2 richtig klare Paraden, die auch klar so beendet wurden, dass es nicht noch irgendwie eine zweite Möglichkeit hätte geben können, für Island erinnern, aber insgesamt muss man bei einem 0:0 dann jetzt natürlich kein großes Thema aufmachen, aber ich bin nur gespannt, ob sich das eben quasi fortsetzen kann. Jetzt dann im zweiten Spiel, weil ich fand eben auch, dass sie defensiv anfällig waren.
Ja.
Und gleichzeitig
ja, gut, bei Koivunen gab es diese eine Doppelchance, wo sie schnell gut gehandelt hat bei vielen Tumulten im Strafraum. Aber das stimmt, das ist, glaube ich, so die einzige Szene, die man hier hervorheben kann.
Ja, das stimmt. Und da finde ich eben, dass schon das ursprüngliche Fausten zwar unter Bedrängnis, aber dass das schon, also ich weiß, das wurde auch von Steffi Bartschik, die ich ja sehr schätze als Kommentatorin, die hat das auch gelobt, aber ich fand, dass sie da eigentlich nicht gut positioniert war, um den Ball zu fausten und dann irgendwie versuchen müsste, ihn anders abzuwehren. Aber das sind auch wirklich Details, also das ist mir jetzt schon auch klar. Und der Trumpf Finnlands war ja sowieso das hohe Pressing. Und da fand ich dann wiederum aus isländischer Sicht erstaunlich, dass die das so sehr aus dem Konzept gebracht hat, obwohl du eine Vigostotti hast. Klar, Vigostotti musste sich auch früh behandeln lassen, zur Halbzeit dann raus, das könnte natürlich eine Rolle gespielt haben. Und Finnland hat auch versucht, so zu pressen, dass es immer auf die Außenverteidigerinnen ging, also dass nicht die Innenverteidigerinnen die wichtigeren Pässe oder vielleicht auch mal einen langen Ball spielen hätten können. Aber aus isländischer Sicht war das ein ganz schön verkorkster Start ins Turnier. Also was sind denn da so die wichtigsten Erkenntnisse für dich gewesen in dem Spiel?
Also ich fand von Anfang an, dass sie Schwierigkeiten hatten, reinzukommen, weil sie vermutlich auch nicht damit gerechnet hätten, dass Finnland doch so mutig auftritt. Und die Verletzung von Vigostotti hat dann, glaube ich, sein Übriges getan und den Spielaufbau der Mannschaft auch komplett aus dem Konzept gebracht. Dadurch, dass sie ja schon seit Mitte der ersten Hälfte immer wieder sich behandeln lassen musste, war das, glaube ich, echt eine schwierige Situation. Nach der gelb-roten Karte hatte ich so einen kurzen Moment der Hoffnung, weil ich dachte, vielleicht nutzen sie sich jetzt die Situation für sich, hatten sich ja noch ein, zwei gute Chancen rausgespielt. Manchmal ist das ja so, dass Mannschaften sich dann richtig zusammenraffen und dann erst richtig groß auftrumpfen. Aber das war dann relativ schnell vorbei. Da gab es auch dann die eine schöne Szene, das müsste so kurz vor dem 1:0 gewesen sein, als der Trainer mit großer Nahaufnahme im Bild zu sehen war und seine beiden Hände in seinem Gesicht oder sein Gesicht in seinen Händen versinken ließ, was eigentlich sehr bezeichnend für das ganze Spiel war und sein Gesicht auch sehr danach aussah, als wenn er nicht unbedingt Hoffnung hat, was die kommenden Spiele betrifft. Ich fand, vom Spielaufbau war wenig zu sehen. Das Mittelfeld war sehr wenig existent. Ja. Und die einzige Spielerin, die ich jetzt positiv hervorheben würde, ist Jonsdottir, hier, weil die wirklich mit Abstand die aktivste war, viel ins Dribbling gegangen ist, auch die gute Körpersprache noch an den Tag gelegt hat und natürlich mit ihren Einwürfen ohnehin hervorsticht.
Ja.
Darüber hinaus habe ich heute nicht viel gesehen.
Wobei ja sogar Jonsdottir hier ein Einwurf so durchgerutscht ist. Also selbst sie hatte nicht den perfekten Tag und das war halt wirklich stellvertretend für Island. Es gab vielleicht außer Runarsdottir hier keine, die den perfekten Tag hatte. Die war machtlos bei diesem tollen Schuss von Kosola. Aber gerade die Zentrale im Mittelfeld, die war wirklich eine Problemstelle. So ist mir das auch aufgefallen. Also Antonsdottir hat sich immer wieder rausziehen lassen aus dem Zentrum. Deswegen musste Johansdottir einen riesigen Bereich alleine verteidigen. Die hatte dann aber Probleme. Die hat sich einmal gegen Franzi komplett verschätzt und dann hatte die aber wirklich das komplette Zentrum offen. Und ist dann, also sie haben dann so einen Doppelpass gespielt in den Strafraum rein. Der kam knapp nicht an. Gab dann aber einen Schuss von Kosola, der drüber ging, aus dieser Szene heraus resultierend. Also das war wirklich nicht gut von Island und auch überraschend, dass das die Problemzone war, weil jetzt auch Finnland jetzt auch nicht immer dafür bekannt war, das so ausnutzen zu können. Auf der anderen Seite ist aber Island dran geblieben und es gab auch hier vereinzelt Chancen aufs 1:1. Ich meine, so die Dynamik in so einem Turnier ist ja auch bei 3 Spielen so, dass du mit dem 2. Spiel alles schon wieder wettmachen kannst. Und jetzt spielt man natürlich gegen einen Gegner, wo die Favoritinnenrolle eindeutig verteilt ist, also eben gegen die Schweiz. Welche Hoffnung könntest du den isländischen Fans noch machen?
Ich glaube ehrlicherweise, dass die Gruppe insgesamt sehr eng ist. Weil natürlich hat die Schweiz uns jetzt heute positiv überrascht, aber mit dem, was wir von den Vorberichten gehört haben, was wir wissen, wie es in der Mannschaft möglicherweise rumort hat, ist die Gruppe jetzt insgesamt sehr viel enger zusammengerückt, als sie vielleicht am Anfang noch schien, sodass man vielleicht leicht einen Favoritenstatus vergeben kann, aber ich finde auch nicht unbedingt. Ich glaube, es ist auch sehr tagesformabhängig, sodass im Grunde genommen jede Mannschaft auch jede schlagen kann.
Ja, das stimmt natürlich. Und gleichzeitig frage ich mich, das hast du vorhin schon richtigerweise, wie ich finde, angemerkt, als wir über die Schweiz gesprochen haben, was macht das jetzt mit den kommenden Gegnerinnen, dass sie gesehen haben, ach, guck mal, das ist offenbar der Turniermodus der Schweiz. Hohes Anlaufen, so wie sie es gemacht haben. Ich meine, natürlich wird es wichtig sein, ob Vigo Stottir spielen kann. Das können wir jetzt am Mittwochabend noch nicht wissen. Es sah nach keiner schwerwiegenden Verletzung aus, aber wäre jetzt auch unseriös, dazu schon was zu sagen. Das würde natürlich eine Rolle spielen. Ansonsten könnte ich mir aber auch ehrlicherweise vorstellen, dass Island in dieses Spiel dann geht und sagt, ja komm, Runas Stottir, hau das Ding möglichst oft lang raus und dann gucken wir erstmal und dann schauen wir, dass wir keine leichten Ballverluste haben, so wie es gegen Finnland wieder und wieder der Fall war. Und dann ist es ja auch für die Schweiz ein anderes Spiel, die ja auch durch die Ergebnisse jetzt schon unter Druck stehen. Also es ist ja im Grunde schon so ein Lucky-Loser-Spiel, fast ein bisschen. Sollte es da ein Dreier für eins von beiden Teams geben, dann ist das Team voll drin in der Verlosung. Unentschieden wird schon eng und als Verlierer bist du im Grunde so gut wie raus, je nachdem, wie die andere Partie verläuft. Aber ja, ich bin gespannt, wie das weitergeht.
Definitiv. Ist auf jeden Fall jetzt schon nicht tippbar. Also für alle, die ein Tippspiel am Start haben, wird die Situation nicht leichter.
Das ist absolut der Fall. Und man sieht auch mal wieder Prognosen und EM-Vorschau, die ist genau so lange gültig, bis der Anpfiff des ersten Spieles ertönt. Und dann ist alles so wieder, kann alles schon wieder komplett anders sein. Chantal, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat große Freude mit dir gemacht. Und dann bin ich sehr gespannt, was wir nach Spieltag 2 so zu besprechen haben hier im Rasenfunk zur Gruppe A. Danke dir und bis
sehr
bald.
Gerne. Ich freue mich aufs Wiedersehen. Danke.
Ciao.
Tschüss.
In Gruppe B gab es einen deutlichen Sieg und einen, der wesentlich knapper war. Wir wollen jetzt über alle Ergebnisse sprechen und die Lage der Gruppe mit Helene Altgeld. Helene, schön, dass du hier bist.
Hallo. Vielen Dank wie immer für die Einladung.
Ich vermute mal, dass Spanien bei dir schon vorher im Favoritinnenkreis war. Hat das 5:0 gegen Portugal da noch irgendwelche neuen Erkenntnisse geliefert?
Schon eher weniger, auch wenn die erste Hälfte schon ein Niveau an Dominanz war, was nochmal ein bisschen überraschend war vielleicht. Also sie haben auf jeden Fall ihren Status als Favoritin damit zementiert. Das war wirklich teilweise unglaublich starke Spielzüge. Schon nach der 7. Minute stand es 2:0 und man ahnte auch schon, es würde nicht dabei bleiben. Und das hat es dann auch nicht. Also ich finde, es war einfach so ein Ballgefühl, so ein Gefühl für die Räume, diese Leichtfüßigkeit auch einfach, wie sie sehr wenige andere Teams haben. Also ich finde, Spanien hat es auch einfach in dieser ersten Halbzeit sehr gut widerlegt, dieses Klischee, dass irgendwie Tiki-Taka das dann manchmal so schwerfällig ist und man schiebt nur so den Ball rum, sondern sie waren eben super ballsicher, aber sie hatten auch wirklich diese Zielstrebigkeit drin, sie wollten immer in das Vertikale und ja, hat mir schon sehr gut gefallen, viele starke Einzelleistungen auch.
Und das Ganze ja trotz einiger Ausfälle. Also Aitana hat nur für 10 Minuten gespielt und ob sie diese 10 Minuten 4 Tage nach einer Hirnhautentzündung überhaupt hätte spielen sollen beim Stand von 4:0, da kann man noch sehr drüber diskutieren. Aber dann ist ja nicht nur Irene Paredes ausgefallen, die war gesperrt, das wusste man schon vorher, sondern ja auch noch Kata Koll. Und da musste ich schon nochmal kurz an Misa Rodriguez denken, die zu Hause gelassen wurde. Hat sich jetzt am Ende nicht irgendwie negativ bemerkbar gemacht, aber findest du das erwähnenswert, dass es da eben auch noch ein leicht rotiertes Spanien war, das so dominiert hat?
Ja, ich weiß auch nicht, ob die Adriana Nanclares, die Ersatztorhüterin, jetzt unbedingt damit gerechnet hat, dass sie jetzt diese Einsätze sammelt, relativ unerfahren eben noch. Ich finde es jetzt ganz gut gemacht in dem Spiel, aber ja, Portugal hatte auch eben sehr wenige Situationen, wo sie wirklich eine ernsthafte Gefahr stellen konnten für die Defensive von Spanien. Von daher war auch gerade der Ausfall von Paredes, glaube ich, noch relativ gut zu kompensieren. Und dann haben sie natürlich auch im Mittelfeld diese Qualität. Also das hat man wirklich sehr wenig gemerkt, dass eine Aitana Bonmatí jetzt nicht dabei ist. Stattdessen stellt es dann Vicky Lopez auf, ja, die schon seit 3 Jahren eigentlich als das nächste große Ding gilt im spanischen Fußball und das auch voll unter Beweis stellt, selbst einen Treffer erzielt. Jüngste Spielerin, die ja in der spanischen Liga debütiert hat. Also ja, da hat Spanien natürlich schon auch eine Breite im Kader, wo man das locker auffangen kann. Ja, ich gehe dann mal stark davon aus, dass Bonmatí in den nächsten Spielen auch eingeplant ist. Ich fand es auch ein bisschen fragwürdig, dass jetzt eingewechselt wurde in so einem komplett einseitigen Spiel. Mhm. Aber natürlich gegen stärkere Teams als Portugal macht das schon nochmal einen großen Unterschied, ob sie jetzt dabei ist oder nicht.
Ja, das stimmt natürlich. Aber also gut, hoffen wir einfach, dass sie es im besten Sinne der Spielerin entschieden haben. Dann Klares, das muss man vielleicht noch kurz erwähnen, hätte einen Strafstoß geben können. Also ich glaube, bei der Aktion, wo sie den Ball zwar klärt, aber eindeutig mit der Schulter Pinto auch trifft, das ist eigentlich, nachdem die UEFA auch bei gelungenen Aktionen und auch bei Ball gespielt ja eigentlich die Gesundheit der Spielerinnen in den Vordergrund rücken möchte, hätte ich eigentlich damit gerechnet, dass da der Video Assistant Referee nochmal eingreift. Aber das verändert jetzt am Gesamtbild dieses Spiels dann doch sehr, sehr wenig. Und ich fand es interessant, was du gesagt hast mit der Leichtfüßigkeit und der ständigen Bewegung, in der Spanien war. Und das ist mir nämlich auch aufgefallen in der ersten Hälfte. Zweite Hälfte war dann wieder so ein bisschen eher so, wie man es kennt. Also die etwas langweiligere Seite des Tiki-Taka, aber bei 4-0-Führungen ja auch durchaus verständlich. Aber dass ständig Spielerinnen in Bewegung sind und dass nie nur eine Spielerin in Bewegung ist, sondern gleich mehrere und dass es ein ständiges Rotieren ist, ein Anbieten von Laufwegen, ein Antäuschen von Laufwegen, also gerade Paraluelo und Vicky Lopez, die haben sich auch so ein bisschen Witz draus gemacht, immer mal wieder so zu tun, als würden sie jetzt hinter die Kette sprinten, zu warten, dass die Verteidigerin darauf reagiert und dann ganz lässig dem Ball entgegenzukommen und 2 Meter Platz zu haben durch eine einfache Bewegung. Das fand ich wirklich interessant und da bin ich aber auch gespannt, ob das über das Turnier trägt. Ist jetzt natürlich völlig unseriös, da irgendwelche Prognosen abzugeben, aber das fehlt dir halt am ehesten, diese Frische. Aber in dem Spiel war es wirklich beeindruckend von Spanien.
Auf jeden Fall, ja, Portugal natürlich mit massiven Problemen, da auch in der Verteidigung in der ersten Hälfte, dann zur zweiten Halbzeit paar Umstellungen, Pinto, die sehr große Probleme hatte auch, dann raus aus der Innenverteidigung, das hat auf jeden Fall gut getan, aber ja, das war auf jeden Fall eine Frische, die wirklich stark war und das war ja auch so ein bisschen das, was ihr in der EM-Vorschau gesagt hattet, dass man so hellwach sein muss, um diesen spanischen Spielstil durchzuziehen. Und ich finde, genau das hat man jetzt gesehen in der ersten Halbzeit. Und dazu kamen dann natürlich die anderen Qualitäten, die schon fast normalen Qualitäten, die Spanien eigentlich immer hat, dass dann mal Mariona einfach so einen Ball spielt wie vor dem 3-1 auf Alexia. Die beiden kennen sich ja auch schon seit 2014 unglaublich eingespielt. Aber ja, das ist natürlich fantastisch, dann so eine Verlagerung über das ganze Feld und wie die Alexia dann noch den Ball annimmt. Ja, also das ist einfach pure Weltklasse und auch von anderen Gegnern als Portugal schon eher schwierig zu verteidigen, würde ich mal so behaupten.
Mhm. Als nächstes werden es die Belgierinnen mit Spanien aufnehmen. Am 7. Juli, am Montag um 18 Uhr, das ist dann das frühe Spiel. Und ich fand es nett, dass du gerade Portugal ein Tor gegeben hast. Du hast vom 3-1 gesprochen. Leider war da von Portugal allerdings ein Stück weit entfernt. Man muss allerdings auch sagen, also 2 Dinge sind dazu, glaube ich, erwähnenswert. Das eine ist, es soll keine Entschuldigung sein und so weiter, aber man muss es schon kurz erwähnen, dass dieses Spiel stattgefunden hat am Tag, an dem eben André und Diogo Jota bei einem Unfall verunglückt sind. Und so wie das schon in internationalen Medien Thema war, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das auch jenseits aller vielleicht persönlich bestehenden Beziehungen auch im portugiesischen Team jetzt nicht gerade für Ruhe gesorgt hat an diesem Tag. Und der zweite Aspekt, der mir fast ein bisschen untergegangen ist bei dem, was ich jetzt so schon gehört habe an der Bewertung dieses Spiels, ja, Tordifferenz kann schon nochmal ein Argument werden, aber nur, wenn der direkte Vergleich mit dem punktgleichen Team nicht zählt. Deswegen hätte ich jetzt fast die These aufgestellt, das tut natürlich weh, 0-5 ins Turnier zu starten und schon wieder von Spanien auf den Senkel zu bekommen, nach einem 2-4 und einem 1-7, wir haben es ja auch in der Vorschau schon thematisiert. Aber man könnte doch eigentlich auch als Portugal aus diesem Spiel rausgehen, könnte sagen, okay, wir bauen auf der zweiten Hälfte auf und jetzt kommt dann mit Italien ein Gegner, die hatten auch deutliche Probleme gegen Belgien. Also wie viel ist deiner Meinung nach jetzt wirklich passiert mit dieser Niederlage?
Ja, du hast schon dieses 1-7 angesprochen, da hatte man echt das Gefühl, Portugal ist so ein bisschen gebrochen davon, das hat sie schon noch mitgenommen und ja, vielleicht ist es besser, dass es dann vor der EM passiert ist, weil dann waren sie vielleicht ein bisschen mental schon darauf eingestellt, dass es sehr schwierig wird. Ja, also die große Relevanz für den weiteren Turnierverlauf wird es dann vielleicht nicht haben, aber natürlich beim Thema Selbstvertrauen und so ist es schon wichtig. Ja, dabei ist jetzt zum Beispiel der Torhüterin Ines Pereira, die wir jetzt auch schon aus den Turnieren der letzten Jahre kennen, der ist jetzt wenig anzukreiden an sich. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, okay, die Niederlage hat jetzt alles komplett destabilisiert. Mhm. Und ja, in der zweiten Hälfte ist es besser geworden. Aber trotzdem, ich glaube, es war schon eine frustrierende Erfahrung, gerade auch für die Stürmerin, die dann eben hoffen können, gegen Belgien und Italien mal ein bisschen mehr zu reißen, wenn du ja so eine Jessica Silva bist und du bist wirklich komplett allein auf weiter Flur, bekommst dann mal den Ball und haust einfach aus 40 Metern oder so drauf und der Ball landet gefühlt näher an der Eckfahne als am Tor. Also naja, das ist dann schon so eine bezeichnende Erfahrung und das ist natürlich schon nicht das, was man dann für die nächsten Spiele haben will. Man muss natürlich auch noch erwähnen, dass Kika Nazareth auch weiterhin nicht fit war. Das wäre natürlich auch noch extrem wichtig für die Offensive von Portugal, falls sie dann in den anderen Spielen jetzt doch noch eingreifen kann.
Aber wirklich. Und ich glaube tatsächlich, das wäre eine Sache, die man mitnehmen kann als Portugal aus diesem Spiel. Also ich glaube, der Grund für diesen wirklich Verzweiflungsfernschuss in der zweiten Hälfte von Jessica Silva war eine Szene in der ersten Hälfte, wo sie einen Konter mit Ball am Fuß ausführen wollte und alleine gegen 7 Spanierinnen irgendwann stand, weil das Nachrückverhalten ihrer Mitspielerinnen einfach fürchterlich schlecht war. Das war schon beim Stand von 0-2, sie waren verunsichert und wahrscheinlich hast du auch den Gedanken, ja gut, wir stehen eh gleich wieder an unserem eigenen Strafraum, deswegen lohnt sich für mich dieser weite Weg gar nicht. Aber das fand ich schon interessant, wie das anders war, als dann Anna Borges auf dem Feld stand. Da gab es nämlich zum Beispiel auch einen Konter, wo es eigentlich wieder eine vergleichbare Situation war, aber Anna Borges hat den Lauf durchgezogen und wurde dann auch angespielt. Ist logischerweise jetzt auch kein Tor draus entstanden, sonst hätten wir schon mal irgendwie thematisiert. Aber ich glaube, das würde ich auf Seiten von Portugal noch mitnehmen, das offensive Umschaltverhalten. Das muss besser werden und dann aber, tja, ich weiß nicht, wie es denn, wenn du magst, wenn wir gleich mal auf Italien auch blicken, den nächsten Gegner von Portugal, was würdest du denn sagen? Gibt es da Chancen?
Also so wie sich Italien jetzt präsentiert hat gegen Belgien, vielleicht schon. Vor dem Turnier hätte ich eher gesagt, ja, wird schon schwierig für Portugal. Ich gehörte zu der relativ großen Schar von Leuten, die gesagt haben, ah ja, Italien, das ist jetzt vielleicht hier unser Außenseiter-Team, was dann ins Halbfinale vorstößt und so. Und naja, es war ein bisschen ein Norwegen-Moment, aber darüber reden wir gleich noch ausführlich. Aber ja, ich glaube, wenn sie defensiv stabil spielen und da diese Nadelstiche setzen, kann Portugal vielleicht schon was reißen. Aber teilweise waren sie schon irgendwie sehr langsam in die Zweikämpfen, finde ich, in der ersten Hälfte. Und ich hatte auch manchmal das Gefühl, es ist so ein bisschen ein Physis-Problem. Also wenn dann die Spielerinnen fast schon weggeschoben wurden einfach.
Ja, und das stimmt.
Klar, die Technik ist anders, aber eben auch die Physis. Und ich glaube, das liegt natürlich auch einfach an der Entwicklung der Liga etc. Und das wird schon auch gegen Italien weiterhin eine Herausforderung sein.
Das stimmt. Und weil man da nämlich jetzt dann auch dann die Brücke zum Spiel Italien gegen Belgien bauen kann. Also Italien gewinnt dieses Spiel, aber dann doch ein bisschen schmeichelhaft, nicht komplett unverdient natürlich, aber vor allem die erste Hälfte war sehr schwach bei Italien. Und Physis war da aber nicht das Problem, also das Fehlen von Physis meine ich jetzt. Also da konnte Italien gut mithalten. Jetzt hast du aber gerade schon vom Norwegen-Moment gesprochen. Elaboriere, Helene.
Also das Norwegen-Phänomen bezeichnet den Moment, in dem man als Fußballfan davon ausgeht, dass ein Team mit tollen individuellen Spielerinnen dann auch logischerweise als Team sehr gut funktionieren wird bei einem großen Turnier und dann leider eines Besseren belehrt wird. Also Italien kann ein bisschen froh sein, dass Norwegen jetzt schon den Titel als langweiligstes, eigentlich aber aufregendes Team innehat, vielleicht nach dem Auftaktspiel gegen die Schweiz, weil sonst wären sie auch Kandidatin. Also ja, teilweise fand ich schon irgendwie frustrierend in der ersten Halbzeit, dass man da so viele individuell starke Spielerinnen hat, eine Caruso, eine Giuliano, eine Cantore, und dann kommt da einfach so wenig irgendwie Spritziges, so wenig Originelles bei rum. Dann kommen ein paar flache Schüsse von der Strafraumkante und das ist alles an Offensiv-Output. Also wird man sich ja schon ein bisschen mehr erhoffen.
Ja, vor allem, weil das, was wir bei Spanien gelobt haben, das hat bei Italien komplett gefehlt, nämlich Freilaufbewegung im eigenen Ballbesitz. Das fand ich so schlimm anzusehen und dann hatten sie quasi zwei Probleme und die in Kombination haben ein sehr schlechtes Spiel, vor allem in der ersten Hälfte eben, hervorgebracht. Das erste Problem war, wie kommen wir ins Angriffsdrittel in interessanten Zonen, weil sie sind zwar schon relativ gut dahin gekommen, weil ja auch Belgien dann schon eher tief verteidigt, aber Belgien eben in so einem 5-4-1 macht dann die interessanten Räume zu und da war man überhaupt nicht drin. Und das zweite war eben, ja, wie bewegen wir uns denn in so Räume rein? Und dann kannst du ja gegen 5-4-1 brauchst du eben gegenläufige Bewegungen, jemand lässt sie fallen, jemand anders geht dahinter, du musst immer ein bisschen in Bewegung sein oder du kannst es irgendwie versuchen, mit Überladungen zu schaffen. und beides, aber komplette Fehlanzeige bei Italien. Ich würde fast die These aufstellen, es war dann letztlich individuelles Vermögen von Caruso, der und auch schlechtes Abwehrverhalten in der Szene von Tyziak. Also sie macht natürlich die Mitte zu, was sie tun soll, aber gleichzeitig steht da ja auch Lichtfüß und hätte vielleicht halten können. Also sie hat es auch ein bisschen einfach, vielleicht Caruso da noch gemacht. Aber ich muss auch sagen, ich war sehr ernüchtert von Italien, vor allem, weil es so grundsätzliche Dinge waren, die gefehlt haben. Also die hatten ja nicht einen schlechten Tag, sondern die sind ja gar nicht in Bewegung gekommen. Und selbst in der zweiten Hälfte, die besser war, waren es ja nicht die Dinge, die in der ersten gefehlt haben, die besser waren, sondern es waren eben, also sie waren ein bisschen aggressiver im Rausschieben, sie haben ein bisschen mehr Schärfe in den Pässen gehabt. Aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu hart bin, würde mich deine Meinung interessieren. Ich hatte ehrlich gesagt das Gefühl, dass die zweite Hälfte vor allem deshalb besser war, weil Belgien die Luft ausgegangen ist und weil halt Italien sich extrem wohl darin fühlt, erstmal verteidigen zu müssen und nichts anderes machen zu müssen.
Das hat man ja schon vor der EM so ein bisschen geahnt, dass Italien sich vielleicht mit dem Ball gar nicht so wohl fühlt wie ohne, und die These hat sich schon bestätigt. Also ich hatte aber auch so ein bisschen das Gefühl, in der ersten Hälfte waren sie ein Stück weit überrascht, dass Belgien dann auch hoch angelaufen ist. Ja. Also ich hätte auch erwartet, dass sie so ein bisschen tiefer stehen, und ja, man hat dann natürlich schon so ein bisschen geahnt, dass es auch viele Körner zieht. Aber es fand ich wirklich gut, wie sie da im Mittelfeld in die Zweikämpfe gegangen sind und so. Aber ja, auch in der zweiten Hälfte war es eigentlich vor allem diese individuelle Qualität, die dann mal den Unterschied gemacht hat. Caruso hatte noch einen schönen Steckpass auf Cambiaghi, glaube ich, die halt gute Aktionen hatte. Und ja, auf der belgischen Seite sieht man halt einfach, dass diese Qualität nicht so gegeben ist. Also das ist einfach das Dilemma, dass Tessa Wullert, die kann jetzt zum Beispiel nicht gleichzeitig die Ecken schießen und einköpfen, das geht halt nicht. Und ja, es gab schon ein paar Momente, zum Beispiel einen Superpass auf Wullert dann von Laura Deluz, so von schräg links, fast so wie der Pass von Schertenwald gestern beim EM-Eröffnungsspiel. Das war sehr schön, aber davon gab es einfach ein bisschen zu wenige Momente. Und ja, Belgien hat dann hinten raus nochmal alles reingeworfen, weil ich glaube, da hat man natürlich schon geahnt, das könnte jetzt schon das Entscheidungsspiel sein, wenn man da wirklich nochmal in die K.O.-Phase will. Aber ja, am Ende war es dann eben schon die Kraft, die gefehlt hat. Aber ich glaube, ein Faktor, der da auch noch wichtig ist, ist natürlich die Hitze. Also das hat man die Spielerin wirklich angesehen. Und ja, ich war gestern selber beim Eröffnungsspiel auch im Stadion, und selbst als Zuschauerin fand ich es wirklich schrecklich. Und ja, das sah man einfach, dass die Trinkpausen teilweise herbeigesehnt wurden. Ja, vielleicht ist dieses Wetter alles ein Plan der Deo-Industrie, wer weiß.
Ja, sehr, sehr schöne Theorie. Aber das würde nämlich auch erklären, warum Belgien am Schluss im Grunde auch gar keine Ballbesitzphasen mehr hatten. Also in der Schlussviertelstunde hat es Italien sehr, sehr routiniert runtergespielt. Insgesamt hatte Belgien in der zweiten Hälfte 1:9 Schüsse. Also alles, was in der ersten Hälfte gut funktioniert hat. In der zweiten war es eigentlich in großen Teilen nicht mehr zu sehen. Und dieses Tessa Wullert-Problem, ich meine, ich war ja noch ein bisschen positiver als die anderen in der EM-Vorschau. Ich fühlte mich auch ehrlicherweise durch die erste Hälfte bestätigt. Nach der zweiten muss ich allerdings dann sagen, ja, okay, es reicht halt dann vielleicht doch nicht. Wobei ja auch hier die Sache ist, wir wissen nicht, wie sich diese Gruppe entwickelt. Es kann natürlich ein entscheidendes Spiel gewesen sein, sollten wir davon ausgehen, dass Portugal alles verliert. Aber da wäre ich mir gar nicht so sicher, ehrlicherweise. Also es ist natürlich das Erwartbare. Aber gab es denn bei Belgien Spielerinnen, die dich positiv überrascht haben?
Ja, also ich fand, Hannah Eulings hatte ein paar ganz gute Situationen, wechselt jetzt auch in die Bundesliga, bin ich gespannt, zur Union. Ich glaube, die hatten da auch eine gar nicht so unbeachtliche Transfersumme gezahlt nach Leuven. Ja, deswegen bin ich gespannt, wie sie sich macht. Und ich finde, sie hat immer wieder versucht, da den Konter zu initiieren. Und das war auch so ein bisschen was sich durchgezogen hat. Italien hat ja in der ersten Hälfte wirklich einige taktische Fouls auch gezogen. Und man hat echt gemerkt, die haben so ein bisschen Angst davor, dass Belgien auch in die Kontersituation kommt, und haben dann lieber mal schnell die gelbe Karte akzeptiert. Ja. Mit Janssens, eine andere Bekannte natürlich aus der Bundesliga, die ein paar Situationen hatte, aber von der ich mir vielleicht sogar noch ein bisschen mehr erhofft hätte. Generell fand ich sehr auffällig, dass Belgien fast nur über links gespielt hat. Also ja. Über die rechte Seite war eigentlich fast immer Flaute. Und das war für Italien natürlich irgendwann dann auch ein Stück weit vorhersehbar.
Ja, und trotzdem hat es aber Italien nicht so wirklich geschafft, das früh zu unterbinden. Also in der zweiten Hälfte dann schon, da war man da ein bisschen besser drauf eingestellt. Aber das fand ich erstaunlich. Also weil Belgien hat ja auch schon einen Sicherheitsfußball gespielt. Also die haben aufgebaut aus einer Dreierreihe mit zwei Sechserinnen davor und dann sind aber beide Schienenspielerinnen auch noch relativ tief geblieben. Also im Grunde war das ein 7-Spielerinnen-Aufbau. Und das ist natürlich dann für Italien undankbar, weil du kannst es eigentlich kaum anlaufen, so dass es funktioniert. Und dementsprechend haben sie es eigentlich auch sehr selten gemacht, weil ja Italien eh auch nur mit 2 auf eine Dreierkette geschoben hätte. Aber der Weg von diesem tiefen Block ins gegnerische Angriffsdrittel, der war halt ewig weit für Belgien. Und so ganz konnte ich es dann nicht verstanden, dass sie so viele Spielerinnen tief positionieren und dann doch aber der eigentliche Aufbauball dann ganz oft ein langer auf Tessa Wullert ist, wo man sich denkt, ja, aber auf wen soll sie denn jetzt ablegen, wenn ihr alle da hinten seid? Also ja, klar, sie haben es natürlich trotzdem manchmal geschafft, aber für mich hat es nicht so ganz zusammengepasst, könnte aber halt auch ganz, ganz viele Gründe gehabt haben. Also du hast die Hitze angesprochen, dann sicherlich halt auch so ein erstes Turnierspiel ist manchmal auch einfach ein bisschen seltsam. Das haben schon andere Teams erlebt. Aber wenn ich dich jetzt bitten würde, Helene, abschließend, ein Power-Ranking, ein aktuelles zu erstellen, bevor wir jetzt eben die nächsten Spiele sehen. Spanien gegen Belgien und Portugal gegen Italien. Also Spanien setzen wir auf 1 und Portugal muss auf 4. Ich denke, da sind wir uns einig. Aber wen würdest du denn dann jetzt von der Form, wie wir sie jetzt heute beobachten konnten, vorne sehen? Italien oder Belgien?
Ja, also positiver überrascht war ich schon von Belgien. Aber es ist natürlich wieder die Sache der Erwartungen. Also Ich hatte sie halt als eine große Wundertüte eingeschätzt, die ja gegen England schon mehrmals gewonnen haben in der Vergangenheit und so, aber dann gleichzeitig manchmal einfach komplette Katastrophenleistungen gegen Schottland oder so erbracht haben. Ich erinnere mich noch an einen Dezembernachmittag in Leuven, das war ganz schrecklich, naja. aber ich muss sagen, vom taktischen Spielplan bin ich schon überzeugter gewesen von Belgien, von der Art, wie sie das Spiel aufgezogen haben. Aber von der individuellen Qualität sehe ich trotzdem noch eine beachtliche Lücke da zu Italien. Und ich glaube, wenn Italien auch nur noch mal halb so viel davon auf den Platz bringt wie heute, dann müsste es eigentlich trotzdem noch klappen mit dem Platz 2 in der Gruppe.
Wäre ehrlicherweise auch mein Gefühl, weil Italien eben auch hinten raus so souverän war, wie sie das runtergespielt haben. Gut, sie haben ein paar ganz gute Kontermöglichkeiten noch ausgelassen, aber da hast du eben auch nur so eine tiefe Selbstüberzeugung auch gespürt. Nicht nur bei Caruso, die wahrscheinlich Spielerin dieses Spiels war, sondern auch bei anderen Spielerinnen. Und das ist ja das, mit dem Italien rausgeht aus diesem Spiel und reingeht ins nächste Spiel gegen Portugal, gegen eben Portugiesinnen, die ganz andere Themen haben. Wir haben es ja gerade erst besprochen. Also ja, wäre auch so meine Tendenz. Aber so muss man sagen, war es ein interessanter Auftakt in diese Gruppe B. Garniert natürlich von dem besten Versprecher jetzt schon dieser EM. Oliver Schmidt im ZDF sagt statt Mariona, Marihuana. Und du hast den allerbesten Gag dazu auf Blue Sky gemacht. Ich will ihn dir nicht wegnehmen.
Ja. Man muss halt sagen, diese spanische Offensivleistung, die war so toll, es war einfach ein Joint Effort. Ja.
Fantastisch. Helene, das war wie immer sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank dir für deine Zeit und dann bin ich mal gespannt, was uns die Gruppe B noch so bietet an den kommenden 2 Spieltagen. Danke dir, bis bald.
Vielen Dank. Ciao.
In Gruppe C gewinnt Deutschland sein Auftaktspiel mit 2:0 gegen Polen, verliert aber Kapitänin Julia Quinn und Schweden besiegt Dänemark, diesmal nicht mit 6:1, sondern mit 1:0. Wir wollen über alle 4 Teams sprechen mit Tamara Keller, freie Journalistin. Schön, dass du da bist, Tamara.
Ich freue mich auch, hier zu sein.
Ja, was würdest du denn jetzt sagen in so einem Power-Ranking, wenn wir es mal erstellen, unabhängig von der Reihenfolge? Ist Deutschland das Team, das am besten rausgekommen ist aus diesem ersten Spieltag?
Schwierig zu sagen, weil ich finde, Dänemark-Schweden ist sehr schwer einzuschätzen. Also ich fand die Schwedin schon stark, aber nicht so stark, wie ich sie erwartet habe. Mhm. Aber ich frage mich schon, wie die deutschen Spiele gegen sowohl die Dänen als auch die Schwedin aussehen werden. Ich finde, das werden 2 sehr schwierige Spiele, weil das eben auch sehr körperbetonte Spiele werden. Und ich glaube auch, weil es schwierig ist zu sagen, wie die wirklich ausgehen. Ich sehe gerade die Schwedin trotzdem noch einen Tick vor Deutschland tatsächlich, weil Die Fehler in der Abwehr, das altbewährte Thema, sind für mich gerade noch zu krass. Und das können die Schwedinnen und auch die Dänen nach der Leistung gestern zu gut noch ausnutzen. Und ich würde sagen, es gab auch echt zwei, drei schwerwiegende Abwehrfehler oder ja Defensivfehler. Da würden sowohl die Dänen als auch die Schwedinnen, glaube ich, treffen.
Sehr interessanter Punkt, weil wir ja auch eigentlich eine ganz ähnliche Konstellation hatten, also vom Spielverlauf her. Also bei beiden Spielen war es so, erste Hälfte, ein trockenes Stück Brot, durch das wir uns alle so ein bisschen durchkauen mussten. Und in der zweiten Hälfte wurde dann jeweils ein Team besser, einmal die Schwedinnen, einmal die Deutschen. Aber die anderen hatten auch trotzdem Chancen, aber vor allem durch eine wichtige Spielerin. Also einmal Eva Pajor bei Polen und einmal Pernille Harder bei Dänemark, die ja mit ihrem Lattenschuss auch vielleicht noch das 1:1 hätte erzielen können. Aber lass mal dann bei den Schweden bleiben, wenn du magst. Man hätte ja durchaus höher gewinnen können. Also es gab diese Phase rund ums 1:0, wo es auch noch mehrere Chancen gab. Thorgersen hat, glaube ich, zweimal auf der Linie geklärt für Dänemark. Was hat dir denn gefallen am Spiel der Schwedinnen?
Also eigentlich hat mir auch wirklich gefallen, dass auf beiden Seiten so eine Aggressivität da war von Anfang an. Da war man so, okay, wow, die haben beide voll Bock irgendwie so und hier geht's auch wirklich um was. Dann ist es eben, wie du auch sagst, so abgeflacht, auch vor allem um diese VAR-Entscheidung herum.
In der ersten Halbzeit, die meinst du?
Ja, ja, genau. Da ist es ja so abgeflacht. Ich glaube, man kann es eigentlich echt auch gut vergleichen. Die Schwedinnen hatten ja wie das deutsche Nationalteam viel mehr Ballbesitz. Und ich meine, das hat man gesehen und der Ball ist da auch wirklich fosselhaft geflossen, sag ich jetzt mal so. Und das macht natürlich auch mehr Spaß zuzuschauen. Genau, ich glaube, das war das, was mich am ehesten überzeugt hat, so dieser Spielfluss, dieser Ballbesitz. Und dann hat man ja schon, also bei beiden Spielen hat man dann das Gefühl, okay, es ist das dominierende Team, weil sie dominieren halt das Spiel auch mit dem Ballbesitz und wie sie miteinander spielen. Und die Strategie ist vielleicht auch so ein bisschen erkennbar. Ich glaube, das hat mir sehr gut gefallen im Spiel.
Da übrigens ist große Parallele zwischen Schweden und Deutschland. Deutschland hatte 31 Flanken im Spiel gegen Polen, Schweden 32 im Spiel gegen
Dänemark.
Ja, das
hast du ja super gerne. Ne?
Naja gut, es kommt ja auf die Flanke drauf an. Aber was mir bei den Schwedinnen aber aufgefallen ist, also ich hätte ehrlicherweise nicht gedacht, dass sie so viele Flanken am Ende hatten. Ich glaube, da kommen dann auch die vielen Eckbälle und so weiter mit rein. Ja. Aber das Mittelfeld mit Angeldal, mit Sijoti Olme und vor allem mit Aslani, das hat mir richtig gut gefallen. Und ich finde auch, dass da das 1:0 fast so ein bisschen stellvertretend steht, wie kombinationssicher die waren und dann immer wieder noch eine Kanneröth mit reingebracht mit ihrem Tempo und man muss fast sagen, dass Janogi dann zum Beispiel schon auf der anderen Seite richtig abgefallen ist, dagegen, die hat man kaum gesehen und Blackstenius auch sehr umtriebig, so wie man es auch kennt, also auch viel auf dem Flügel unterwegs und so weiter und so fort, aber ich muss sagen, offensiv, diese drei vor allem, Aslani, Angedal, Olme, das waren für mich so mit die besten Schwedinnen. Würdest du da mitgehen?
Absolut, da würde ich komplett mitgehen. Also man hat auf jeden Fall gesehen, dass vom Mittelfeld her das Spiel dominiert wurde. Und selbst da würde ich direkt wieder die Parallele zum deutschen Team ziehen. Nämlich, dass man da auch gesehen hat, es kam zuerst, solange sie gespielt hat, viel von Gwynn, Bühl und Jule Brandt, da hat man schon auch gesehen, das waren die entscheidenden Pässe oder da das Spiel vorangetrieben haben. Also man sieht schon deutlich, da sind sich die Schweden und das deutsche Team sehr ähnlich. Und ich glaube, das ist auch ein guter Weg, um durch das Turnier zu fahren tatsächlich. Ja.
Und wie hat dir die Abwehr von Schweden gefallen? Also Magdalena Eriksson konnte ja nicht spielen. Also wir haben nicht das erste Pflichtspiel zwischen Pernille Harder und Magdalena Eriksson erlebt. Wegen einer Überlastungsreaktion ist sie ausgefallen. Und Björn und Sembrandt haben die Innenverteidigung gebildet.
Ich fand die schwedische Abwehr tatsächlich noch einen Tick besser als die deutsche. Oder halt auf jeden Fall besser als die deutsche Abwehr. Sicherer aufgestellt. Also mir in Erinnerung ist jetzt auch nur quasi noch diese krasse Harder-Chance in der 80. Minute, wo sie so einen richtig technisch versierten Schuss, ich glaube kurz vorm 16er, abfeuert. so, der hat es dann nur an die Latte geschafft, der hätte auch reingehen können. Und dann sieht es ja auch für die Schwedinnen schon wieder anders aus. Also ich glaube, das ist noch das Komische an dem Spiel vielleicht. Also man hätte sicherlich ein höheres Ergebnis erwartet, auch dadurch, dass eben das letzte Spiel Dänemark-Schweden so deutlich höher ausgefallen ist. Das finde ich aber krass. Also da würde ich auf jeden Fall die Props an die Däninnen geben, weil da merkt man einfach, da wurde im Team hart dran gearbeitet und auch da dagegen gearbeitet. Und was die Schwedinnen auch sehr gut gemacht haben, und vielleicht ist es dann auch nicht nur die Abwehr, sondern das komplette Defensivspiel, die haben am Anfang zumindest sehr gut zerstört, indem sie wirklich sehr eng auch bei der Gegenspielerin waren. Und immer wieder, wenn die Däninnen versucht haben anzugreifen, sind die Schwedinnen dazwischen gegangen. Das heißt, sie hatten auch ein super gutes Stellungsspiel. Das heißt, die Abwehr hatte halt automatisch schon nicht so viel zu tun, wie es jetzt zum Beispiel die Abwehr des deutschen Teams hatte. Das heißt, eigentlich hat das schwedische Team sehr gut auch so sowohl defensiv als auch offensiv gearbeitet und sich eben da so ihr eigenes Spiel da drauf gedrückt. Aber eben die Dänen haben auch versucht, gut gegenzuhalten.
Und wie würdest du dann Dänemark einschätzen? Weil irgendwie gibt es so zwei Seiten einer Medaille. Die eine Seite ist, es war ein knappes Spiel und man hätte den Ausgleich erzielen können. Die andere Seite ist, mit ein bisschen mehr Glück gewinnt Schweden das wieder deutlich. Zwar nicht mit 6:1, aber mit 2:0, 3:0, vielleicht auch 3:1. Und in der Schlussphase hatte ich schon den Eindruck, Schweden hat sich extrem wohl darin gefühlt, tief zu stehen und ja eigentlich gar nichts zuzulassen. Ich meine, wir hatten 9 Minuten Nachspielzeit und da dachte ich mir schon, oh, das könnte jetzt nochmal ein Thema werden. Und de facto gab es einen Schuss, der so ein bisschen kraftlos in die Mitte des Tores kam, der Schwedinnen. Also was fehlt da bei Dänemark oder sehe ich es da zu kritisch?
Vielleicht fehlt bei Dänemark noch so der letzte Abschluss irgendwie so, aber also ich weiß nicht, ich habe eher Schiss vor Dänemark, ehrlich gesagt, weil ich finde, das ist so der typische Worst-Gegner, den man haben kann und wo man gerne mal Punkte liegen lässt. Also ich glaube, vielleicht wird Schweden sogar noch einfacher für das deutsche Team als Dänemark, weil das ist halt so ein, es könnte so ein richtiges dreckiges Spiel werden, wo es dann doch plötzlich eben dieses 1:0 gibt. Und das ist das, was ich auch meinte. Das war eigentlich sehr risikohaft von Schweden, es nur beim 1:0 zu belassen, weil das Spiel könnte auch anders ausgehen. Genau, also da hätte ich noch versucht, an Schweden tatsächlich noch mehr Druck zu machen und noch zumindest das 2:0 einen größeren Abstand da zu machen. Weil ich glaube, das ist das Gefährliche am dänischen Team, wenn sie dann doch mal treffen, dann kann es schnell anders aussehen.
Weil sie defensiv halt in der Regel schon ganz gut standen. Es gab diese eine Phase, in der Schweden seine Chancen hatte, aber in der ersten Hälfte gab es weniger zu sehen. Und dann in der Schlussphase hatte Schweden ja ehrlicherweise auch nicht mehr die Möglichkeit, jetzt noch das 2:0 zu erzielen. Also Dänemark stand dann so um 5-3-2, sehr tief, sehr gut organisiert. Und du hast schon die Körperlichkeit betont. Wenn man jetzt mal eben so den Blick vorauswirft, weil es ja die nächsten Gegnerinnen der Deutschen sind, Deutschland gegen Dänemark um 18 Uhr am 8. Juli. Was läuft da so vor deinem inneren Auge ab, wenn du das deutsche Team auf diese Fünferkette zulaufen siehst?
Ja, ich meine, offensiv war es ja gestern nicht schlecht. Ich hoffe, da können sie sich wieder so auch durchspielen, durchmogeln, vorbeiziehen. Aber ich glaube schon auch, dass es ein sehr markantes kämpferisches Spiel wird und dass sich das deutsche Team auf jeden Fall da im Kopf auch drauf einstellen muss, dass es vielleicht so ein bisschen dreckiger wird und eben auch, man muss auf jeden Fall auch auf Harder aufpassen und dass es nicht zu dieser Situation kommt. Gestern gab es einige so Situationen, wo die Polinnen alleine aufs Tor sind. Harder wird dieses Tor oder diese Chance wird sich Harder nicht entgehen lassen und sowas darf einfach auch nicht passieren am Dienstag in Basel.
Ich bin auch sehr gespannt, ob Wongsgaard dann eine größere Rolle spielen wird, weil wenn ich quasi so nach Dingen suchen müsste, wo man sagt, da hätte Dänemark noch besser sein können, dann fand ich eben genau sie mit ihren Läufen in die Tiefe. Sie hat einmal so einen Steckpass bekommen und dann wurde es auch gefährlich, aber das hat viel zu selten geklappt, dass sie hinter die Kette gekommen ist. Da bin ich gespannt drauf, wie sie spielt und dann ist es halt einfach interessant, wie die Däninnen ihre Außenverteidigerinnen oder Schienenspielerinnen dann einbinden. Das ist schon, ja, das hat einfach eine Qualität, wussten wir auch schon vor der EM, Aber ja, auch irgendwie interessant, dass es jetzt tatsächlich erstmal am ersten Spieltag so gekommen ist, wie man es erwartet hat vielleicht, dass sich Schweden durchsetzt, dass sich Deutschland durchsetzt. Und dann war eben klar, okay, gut, also es wird viel ums letzte Gruppenspiel gehen, aber du darfst jetzt gegen Dänemark auch im Bestfall keine Punkte lassen. Ja, bin ich sehr gespannt.
Ich glaube, also ich sehe auch irgendwie so, ich weiß nicht, ob man das wirklich sehen kann, aber irgendwie so eine gewisse Stärke mental ist ja auch da vom Team. Also ich finde, das hat man gestern auf dem Platz schon auch gesehen. Und das darf man einfach auch nicht unterschätzen. Und eben, die haben ja jetzt auch ein Spiel verloren. Das heißt, die Motivation jetzt halt wirklich gegen Deutschland zu punkten oder so, ist, glaube ich, da schon noch sehr hoch. Und die wissen auch, dass sie irgendwie das Potenzial haben, dass sie das könnten. Und ich glaube, das macht oft noch einen großen Unterschied einfach dann auch.
Ja, definitiv. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Und wie blickst du auf die Polinnen? Also vielleicht bringt ja auch Polen Schweden zum Stolpern.
Ja, fand ich sehr interessant auf jeden Fall. Auch dieses Selbstbewusstsein, das in den ersten Minuten bei den Polinnen da war. Und wenn es scheiße für Deutschland läuft, kann auch in den ersten 5 Minuten schon ein Tor fallen für Polen. Und so stelle ich mir das eigentlich auch ein bisschen gegen die Schwedinnen vor. Allerdings glaube ich schon, dass Polen das noch einen Tick schwieriger haben wird als Dänemark. Also es hat mich noch nicht so... Die Schwedinnen haben einfach auch nochmal so eine andere Klasse da irgendwie so. Andererseits könnte auch wieder, ich meine, wir haben jetzt schon festgestellt, wir haben 2 sehr ähnliche Spiele gesehen. Heißt das, wenn wir die anderen Spiele sehen, werden die auch alle ähnlich sein? Ich hoffe nicht. Also es ist ja, ich würde sagen, Ausgangssituation ist ähnlich wie Deutschland-Polen. Ich meine, Christian Wück hat ja von Anfang an eben klar gesagt, das wird das schwierigste Spiel für Deutschland. Ich bin mal gespannt, ob die Schwedinnen eigentlich so was Ähnliches sagen würden oder ob das eher so ein bisschen auch so die Anfangsübertreibung war, sage ich jetzt mal so. Ich glaube, es wird sehr spannend, aber ich sehe auch viel Motivation bei den Polinnen. Das finde ich auch sehr spannend und auch, wie sie den Kreis direkt nach dem Spiel noch gebildet haben, wie die Trainerin sie motiviert hat. Aus statistischer und logischer Sicht sehe ich da nicht so viele Chancen für Polen, aber vielleicht überraschen sie uns ja auch.
Ich habe so drüber nachgedacht, wo ich die Probleme bei Polen sehen würde, wenn ich jetzt nur mal das deutsche Spiel als Grundlage nehmen würde. Und da ist es gar nicht so sehr das Mittelfeld, obwohl wir gerade das Mittelfeld Schwedens so gelobt haben, aber bei allen Problemen, die auch Tanja Pawlik in der zweiten Hälfte dann durchaus auch hatte und auch Achczynska und Kamczyk war auch eher unauffällig in der zweiten Hälfte, muss man sagen. Aber fand ich dennoch, dass sie es eigentlich ganz gut geschafft haben, Deutschland da rauszuhalten aus dem Bereich. Aber die Außenverteidigerinnen, das war halt so ein Thema. Also Matysik hat eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht. Clara Bühl war einfach nur noch besser. Also Clara Bühl hat ja dann in der zweiten Hälfte unglaublich viele gute Aktionen gehabt, obwohl Matysik immer an ihr dran war. Aber auf der anderen Seite, Wiankowska, die, finde ich, hatte schon deutliche Probleme im Stellungsspiel. Und auch Dudek, die beim 0:2 das Abseits aufhebt, obwohl es so viel Zeit gibt für Jule Brandt zu flanken. Also alle sehen ja auch, dass jetzt gleich eine Flanke kommen wird. Wenn ich mir quasi nur die polnische Perspektive auf dieses Spiel gegen Deutschland angucke, dann würde ich, glaube ich, vor allem darüber reden im TrainerInnen-Team. Und da muss man halt hoffen, dass es gegen Schweden besser läuft, weil das sind ja keine schlechten Spielerinnen. Das waren eben nur in einzelnen Szenen, hat man gesehen, warum sie eben nicht in Europas Top-Clubs spielen.
Ja, 0:2, das würde ich auch sagen, ist eindeutig Polens Fehler. Also man sieht auch, wie Lea Schüller da sich komplett frei läuft. Sie weiß schon, dass sie komplett frei ist, reckt beide Arme hoch und die weiß auch, wie wir diesen Ball bekommen und die darf eigentlich gar nicht so frei dastehen. Das ist total logisch, wenn man sich das Tor anguckt. Ja.
Also das ist die Sicht auf Polen. Polen gegen Schweden dann am Dienstag um 21 Uhr. Und wie sind jetzt so deine Gedanken zur deutschen Leistung, die wir gesehen haben? Wir nehmen jetzt am Samstagvormittag auf, um 20:50. Wir wissen noch nicht, wie die Diagnose bezüglich Julia Quinn ist. Ich würde es aber mal einfach davon ausgehen, gegen Dänemark steht sie nicht auf dem Feld. Ich glaube, da muss ich noch nicht spekulieren, um das zu sagen, bei dieser Art von Verletzung und wie sie vor allem vom Platz gegangen ist. Also was sind denn so deine Gedanken jetzt zu Deutschland mit Blick auf das Dänemark-Spiel?
Ja, man hat es ja schon gehört. Ich bin auf jeden Fall wieder so ein bisschen mit der Abwehrleistung am Hadern.
Du bist die Mahnerin.
Ja, ich meine, das ist halt so ein altbekanntes Problem. Und ich war dann doch enttäuscht, dass doch so viele Fehler gestern dabei waren. Aber vielleicht ist es auch so eine persönliche, emotionale Enttäuschung so ein bisschen. Sonst bin ich eigentlich wirklich sehr zufrieden. Also es ist eigentlich so ein bisschen das Spiel, das ich erwartet habe. Vielleicht eben am Anfang fand ich die Polinnen schon deutlich stärker als Deutschland. Da hätte ich mir schon noch ein bisschen mehr Präsenz gewünscht, die dann im Laufe des Spiels ja immer mehr kam. Aber ich würde schon sagen, die ersten 20 Minuten hatten die Polinnen eigentlich auch zwei Chancen, die sie hätten machen können. Und dann geht es, also wirklich so, wenn die diesen Anfang-Drive nehmen, dann geht dieses Spiel nicht so gut für Deutschland aus. Ich meine, klar, das wunderschöne Tor ist ja wirklich ein Traumtor auch gewesen von Jule Brandt, hat es dann auch wieder so ein bisschen wettgemacht, da guckt man gerne zu. Und ich muss auch sagen, es ist mir doch, also ich verstehe komplett, was die Spielweise von Ann-Kathrin Berger als Torhüterin ist, aber es ist mir ein bisschen zu heikel, was da gestern passiert ist. Und das ist einfach dann, also da hört es bei mir auch auf, wo es dann auch sportlich ist, weil das ist dann schon ein bisschen Glücksspiel, was man da auch macht. Und wenn man da halt gegen stärkere Gegnerinnen spielt, dann kann dieses Glücksspiel stark nach hinten losgehen. Mhm. Ich bin natürlich auch begeistert von Clara Bühl, natürlich auch wegen Freiburger Fußballschule, wissen wir alle, wo sie ihre Wurzeln hat. Aber sie war, wie Bernd Schmelzer so schön sagte, Clara Bühl ist ja on fire. Das war ja wirklich süß. Und da hat man auf jeden Fall auch gesehen, dass da eben diese Qualität auch da ist. Ja, also ich glaube vor allem auch hinten links mit Linda, da gab es ein, zwei sehr große Patzer und da sah sie einfach auch da nicht so gut. Also ich will jetzt auch nicht so auf sie alleine da irgendwie gehen, aber es sind mir schon zwei größere Schnitzer aufgefallen, wo dann halt die Polinnen immer wieder über rechts kamen und es in der Absprache da irgendwie einfach und in der Zuordnung nicht so gestimmt hat, dass dann plötzlich wieder zwei bei einer Polin waren, ja, und dann hinten rechts quasi vorbeigezogen wurde. Da muss einfach noch mehr passieren. Und ich glaube, wir haben ja gerade darüber gesprochen, wo die Polinnen noch mehr drauf achten müssten, da muss das deutsche Team noch mal deutlich nacharbeiten und hingucken und wie man die Abwehr da besser aufstellen kann. Ja.
Also ich würde fast vermuten, dass gegen Dänemark wahrscheinlich sogar auch schon vor dem Turnier man Franzi Kett eingeplant hat, weil es ist zu erwarten, dass man viel Ballbesitz wieder in der gegnerischen Hälfte haben wird, weil Dänemark eben in der Fünferkette steht. Das heißt, du wirst auch auf den Flügeln, wirst du deine Pärchen oder deine Dreierkonstellation wieder bilden können. Und du brauchst aber halt dann jemanden, der mit hohem Tempo dann rechtzeitig wieder zurück ist. Also wenn du erwartest, dass Deutschland ähnlich viel Ballbesitz hat, aber diesmal nicht gegen eine Viererkette, sondern gegen eine Fünferkette, hätte ich persönlich, glaube ich, Franziska Kett gewählt, weil die einfach diese Lücke schneller zulaufen kann. Und ehrlicherweise, vor dem Hintergrund von allem, was du jetzt gerade über Sarah Linder ja auch gesagt hast, gäbe es ja sogar nicht nur aus taktischen Überlegungen heraus gute Argumente dafür, das zumindest mal zu probieren jetzt gegen Dänemark. Wie blickst du auf Carlotta Wamsa und das, was sie jetzt im Spiel gegen Polen gezeigt hat?
Also erstmal ist es ja auch krass, also ich meine, es ist ein krasser Einschnitt, wenn sowas passiert wie mit Julia Gwin. Und man muss ja dann einfach auch, also es muss ja dann in dem Moment einfach gewechselt werden, wo klar ist, es geht nicht mehr. Das heißt, man wird da auch so in dieses Spiel reingeschmissen. Sie hat es eigentlich auch ganz süß erklärt, so im Nachhinein beim Interview, dass sie meinte, so am Anfang waren es ja dann nur noch irgendwie ein paar Minuten bis zur Halbzeit und dann ab der Halbzeit war für alle Neuanfang und dann war es für sie auch gut reinzukommen. Ich finde, man hat das gar nicht so arg gemerkt, dass sie da noch so ein bisschen geschwommen ist, weil da denken eh alle, oh, was ist hier jetzt passiert mit der Verletzung und so, dann schwimmen eh alle auch so ein bisschen. Es ist halt einfach leider so die unglücklichste Situation, die da irgendwie so passieren kann. Ich finde aber, sonst hat sie es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Man muss ja einfach auch sehen, das ist eine super junge Spielerin und das ist krass, auf dem Niveau dann direkt hier so reingeschmissen zu werden mit so viel Verantwortung. Und dafür hat ja alles sehr gut funktioniert. Also wir haben ja vorhin auch schon gesagt, die zweite Halbzeit war ja deutlich dominierender auch. Also das Spiel war deutlich besser. Klar, das funktioniert dann auch nur als Teamkonstrukt und ich sehe Wamsa da auch nicht in der Verantwortung, das so krass zu schultern, wie Gwin das an ihrer Stelle tun würde. Aber ja, ich finde dafür, dass sie da so wirklich reingeworfen wurde in eine Situation, mit der du halt nicht rechnen kannst, beziehungsweise die man ja eigentlich vermeiden möchte, oder wie du es schon so schön orakelt hast, einen Gewinn kann man eigentlich nicht ersetzen. Ja, das ist halt leider jetzt das Problem oder so ein bisschen Worst-Case-Szenario. Ja, was würdest du denn zu ihr sagen?
Also ich finde, sie hat ein fantastisches Spiel gemacht. Das habe ich ja auch in der Sendung zum Spiel so formuliert. Und ich habe jetzt viel drüber nachgedacht in der kurzen Zeit seit der Sendung bis jetzt zu dieser Aufzeichnung hier, wie das wohl Dänemark angehen wird im Pressing. Denn ich glaube, was schon ein Thema sein wird irgendwann in diesem Turnier ist, dass du mit Sarai Linder auf der einen Seite und wahrscheinlich Carlotta Wamser auf der anderen Seite schon zwei Außenverteidigerinnen hast, die manchmal ihre Probleme haben, wenn sie hochgepresst werden. Plus wir haben dieses Hochrisikospiel mit Ann-Kathrin Berger. Und deswegen glaube ich, läge schon für Gegnerinnen nahe, den Spielaufbau Deutschlands auf die Flügel zu lenken und da zu versuchen zuzupacken, weil da riskierst du auch nicht so wahnsinnig viel. Wenn das schief geht, hast du in der Regel noch Zeit, dich wieder zu formieren, wenn du vorher eigentlich ganz gut gestaffelt warst. Das Problem jetzt aus dänischer Sicht ist, dass aber ein hohes Pressing von Fünferkette auf Viererkette, so wie es Dänemark machen müsste, das ist gar nicht so einfach. Das geht schon. Aber das muss gut organisiert sein, weil du hinten in der Theorie 3-3 stehst und in der Praxis ist es sogar manchmal noch extremer, weil oft eine der Innenverteidigerinnen noch rausschieben muss, wenn du dann Frau gegen Frau presst. Und ich bin gespannt, wie Dänemark das macht. Also eigentlich wäre das schon ein Zugriffspunkt. Ich glaube, Schweden wird das extrem für sich nutzen. Ich glaube, bei Schweden sehen wir dann, wie das richtig läuft. Bei Dänemark bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob die das hinkriegen, weil die halt in Gleichzahl anlaufen, 2-2. Und dann nimmst du aber Ann-Kathrin Berger mit, dann ist es schon mal 2-3. Und dann müsstest du ja schon, ja, du kannst eigentlich nicht die Sechserin rausziehen auf die Außenverteidigerin, das müssen schon die Schienenspielerinnen sein. Also deswegen glaube ich, dass es in diesem Spiel noch nicht das große Thema werden wird. Und im Zweifel spielen sie einen langen Ball nach vorne. Das kann dann auch gut funktionieren, wenn das Mittelfeld so stark ist wie gegen Polen. Gegen Schweden bin ich dann ein bisschen, ja, also gespannter einfach darauf, wie sie es lösen. Und ich will aber auch nochmal sagen, also ich sehe schon auch die Probleme, die es gibt auf dieser Position einfach. Also es ist ja jetzt nicht so, dass da Christian Wück zumindest auf der rechten Seite massig Spielerinnen zu Hause gelassen hätte, die man hätte mitnehmen können. Auf der linken Seite, finde ich, muss man immer wieder daran erinnern, dass mit Caro Simon und Feli Rauch zwei Spielerinnen nicht mit dabei sind, die eine sehr gute Saison gespielt haben. Aber rechts ist es ein bisschen schwieriger. Deswegen, es ist jetzt auch nicht nur Nominierungspolitik, die da vielleicht dann in dem Fall im Kleinen schiefgegangen ist, beziehungsweise es ist ja noch nicht schiefgegangen, ich will es auch nicht beschreien. Aber das sind so meine Gedanken dazu, sorry, das war jetzt so ein langer Monolog, ja. Aber Kurzfassung, gegen Schweden, glaube ich, sehen wir es.
Ich habe mich schon auch noch gefragt, aber absurder Gedanke, ich habe es auch noch nirgendwo gelesen, aber ich könnte mir schon auch noch, also wenn man jetzt einfach guckt, welchen Kader hat man jetzt zur Verfügung, durch die Nominierung, die wir gemacht haben. Ich glaube schon auch, und ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, und ich weiß auch nicht, ob die Qualität wirklich reicht, aber dass man vielleicht trotzdem auch eine Sarah Debritz oder so auf diese Position stellen könnte, würde ich mal noch in den Raum stellen. Die hat das früher schon auch viel so gespielt oder auch, und es braucht halt irgendwen auch mit sehr starken Führungsqualitäten irgendwie auf der Position. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich für die Außenverteidigerposition reicht und ob das wirklich klappen würde. Aber ich glaube schon, dass man auch noch rumspielen könnte mit dem, was man halt zur Verfügung hat. So, man muss es ja irgendwie dann auch positiv sehen oder halt irgendwie gucken, mit dem arbeiten, was man halt vorhanden hat. Also ich glaube, es gibt schon auch noch andere Optionen irgendwie so. Aber ich will es jetzt auch nicht verrufen oder keine Ahnung was. In erster Linie hoffe ich natürlich auch, dass es gar nicht so schlimm ist, wie es irgendwie aussah, aber man weiß ja nie genau.
Ich gucke nochmal, ob in der DFB-Mediengruppe etwas gepostet wurde. Bisher noch nicht, also wir wissen es nicht. Tamara, ich bin sehr gespannt, was von dem eintritt, was wir uns jetzt hier gerade überlegt haben und wie dieses Turnier weiter verläuft. Du wirst dann das Spiel gegen Dänemark im Stadion sehen, habe ich das mir
richtig genau.
Ja, dann wünsche ich dir dabei schon mal viel Spaß.
Freue mich sehr.
Danke für deine Zeit und bis bald mal wieder.
Ja, bis bald.
Eine Gruppe fehlt uns noch und das ist die Gruppe D. Über die wollen wir jetzt sprechen. Und da gab es ja unter anderem das Aufeinandertreffen zwischen Frankreich und England. Frankreich gewinnt mit 2:1 gegen die amtierenden Europameisterinnen und die Niederlande schafft ein 3:0 gegen Wales. Ich freue mich, darüber jetzt zu sprechen mit Adriana Behrens. Hi Adriana.
Hi.
Hat die Gruppe bisher das gehalten, was du dir von ihr versprochen hast?
Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Für mich war England, Frankreich eigentlich schon wie ein vorgezogenes Finale oder Halbfinale. Da, wo ich ja viel von beiden Mannschaften erwartet habe, weil eben so viel Qualität darin steckt. Ich muss sagen, ich hätte vielleicht zwischendurch ein bisschen mehr Gegenwehr von England erwartet, aber da kommen wir bestimmt gleich noch näher drauf zu sprechen. Und ja, im anderen Spiel Wales gegen die Niederlande, da gab es ja vorher schon eine klare Rollenverteilung und da würde ich sagen, ist die Niederlande auch dem Ruf gerecht geworden.
Mhm, aber wirklich. Okay, aber dann lass doch mal mit dem Spiel beginnen, das du als vorgezogenes Halbfinale oder vielleicht sogar Finale bezeichnet hast. Der Spielverlauf war durchaus kurios, also England geht früh in der 16. Minute in Führung, dieser Treffer wird aber aberkannt. Die Auflösung im TV gibt aber meiner Meinung nach nicht die eigentliche Abseitsstellung, fördert sie nicht zutage, denn Rousseau stand später nochmal im Abseits, kurz bevor sie dann den Treffer erzielt. Sei es wie es sei, der Treffer zählt nicht und das ist so ein richtiger Bruch ins Spiel. Und ab jetzt spielt nur noch Frankreich, steht am Ende bei 11:2 Schüssen alleine in dieser ersten Hälfte und geht mit einem 2:0 in die Kabine, mit einem Doppelschlag durch Katoto in der 36. und Baltimore in der 39. Minute. Und im Grunde scheint dieses Spiel entschieden. Frankreich ist auch in der zweiten Hälfte deutlich überlegen, bis dann hinten raus Kira Walsh in der 87. Minute nach einer Ecke zum 1:2 trifft und dann wird es nochmal richtig eng, inklusive auf der Linie geklärtem Schuss, den Bashada gerade noch klären kann. Du hast jetzt gerade schon gesagt, du hättest mehr von England erwartet. Was hat dir denn gefehlt?
Also ich fand, sie haben sehr gut angefangen. Ich glaube, in der ersten Minute war das auch gleich da, wo Lauren James in die Situation gekommen ist, da gleich schon das 1:0 zu machen, dann sah das Spiel wahrscheinlich ganz anders aus. Aber natürlich auch der Versuch von Rousseau, da wo vorher eine Abseitsposition erkannt wurde, die ja so oder so mit der Kamera sehr, sehr knapp ist. Mhm. Aber ich finde, danach haben sie sich so Stück für Stück immer weiter die Spielanteile nehmen lassen von den Französinnen. Und ja, ich fand auch, vor allen Dingen in den Zweikämpfen waren sie sehr oft nur, also waren die Französinnen deutlich besser. Also da war eine gesunde, manchmal auch an den Grenzen Härte dabei, die man aber braucht, um so eine Mannschaft wie die Engländerin wahrscheinlich auch zu knacken, weil sie dadurch nicht ihr Spiel aufziehen konnten. Gerade in der Mitte die Schaltzentralen mit Kira Walsh, mit Georgia Stanway, ich fand, die haben oft gar keine Millimeter Platz bekommen, weil sie gleich Druck bekommen haben. Und dadurch wurde von hinten auf das Spiel schon, ja, der Spielansatz von England, glaube ich, gestört. Und deswegen, finde ich, hat man auch sehen können bei beiden Toren, da ist vorausgehend gewesen, dass jeweils England den Ball verloren hat im Mittelfeld und dann Frankreich schnell umgeschaltet hat. Und das kam sehr häufig vor und da hätte Frankreich auch schon früher eigentlich die Tür zu ganz zu machen können. Also da konnte England froh sein, dass das dann nicht das Spiel sich schon früher entschieden hat. Mhm. Aber auch, finde ich, in der zweiten Halbzeit, jetzt abgesehen von den letzten 5 Minuten, was es waren, 15 Minuten, kam sehr lange gar nichts, also nach vorne. Also ich habe mir, glaube ich, keine einzige wirkliche Torschance aufgeschrieben, bis dann wirklich der Schuss von Kira Walsh dann gekommen ist.
Genau, also kurz vorher gab es noch einen Volley-Schuss von Ella Thun, das hat die Ecke verursacht, die dann zum 1:2 geführt hat. Aber genau, ich habe da auch von der 57. bis zur 86. Minute habe ich nichts, was mit Torchancen zu tun hat, aufgeschrieben. Da gab es nur Fouls, enge Zweikämpfe, Auswechslung und so weiter. Ich habe jetzt schon während des Spiels drüber nachgedacht, was da gefehlt hat bei England. Und so drei Spielerinnen sind mir vor allem aufgefallen, über die man sprechen könnte. Also Lauren James und Georgia Stanway, wo man vielleicht die Frage stellen kann, waren die schon spielfit genug für so ein hochklassiges Spiel? Und Jess Carter ist mir sehr aufgefallen, denn Elisa de Almeida, über die lief fast jeder Angriff in der ersten Hälfte. Und auch letztlich das 1:0 ist der Klassiker von Frankreich, der Almeida fängt einen Ball ab, schickt dann Cascarino lang und die ist dann einfach schneller und der Pass ist dann perfekt auf Katoto, die sich auch vorher noch so mit dem Schubser gegen Lea Williamson auch den nötigen Platz verschafft und dann nur noch einschieben muss. Aber wenn wir mal auf die drei gucken, also einmal James und Stanway, glaubst du auch, das war vielleicht ein Teil der Antwort, warum England hier einiges gefehlt hat im Vergleich mit Frankreich, dass eben da Spielerinnen gespielt hat, die haben, die eben aus einer Verletzung kommen?
Also gerade bei James weiß ich noch, im letzten Testspiel gegen Jamaika hatte sie ja nur eine Einwechselrolle eingenommen. Und jetzt vor dem Spiel hatte Sarina Wiegmann gesagt, dass sie mehr Spielzeit bekommt als eben bei diesem Spiel. Und da habe ich gedacht, ja, dann bekommt sie bestimmt längere Zeit dann später. Genau, wird früher eingewechselt und bringt dann von der Bank nochmal ordentlich Schwung, weil sie eben eine Spielerin ist, die den Unterschied machen kann. Inwieweit sie dann fit genug war oder nicht, das muss das Trainerteam bzw. das Ärzteteam in der Mannschaft entscheiden. Aber unterm Strich finde ich, bei ihr hat man gute Ansätze zwischendurch gesehen und auch Impulse, die sie gesetzt hat, aber irgendwie dann nicht zu Ende gedacht. Also und wenn man auf die anderen Spielerinnen schaut, Georgia Stanway, ich finde, das wäre eigentlich so das perfekte Spiel für sie eigentlich gewesen von der Härte her. Aber ich glaube, ich habe nur eine einzige Aktion gesehen, da wo sie wirklich mal eine Grätsche sowas ausgepackt hat. Aber sonst hat sie sich auch den Schneid abkaufen lassen, was bei ihr ja extrem selten vorkommt. Auch hier wieder die Frage, ist es wegen der längeren Verletzungspause gewesen oder auch nicht? Man weiß es nicht. Genau, und die dritte, Jess Carter. Ich fand, auf vielen Positionen hat sich England auch einfach sehr leicht ausspielen, austribbeln, überlaufen lassen, was man so nicht unbedingt kennt. Also da war so viel Explosivität bei Frankreich dabei, die über die Flügel auch mit Baltimore gegen Bronze, also da ist ja das interne Chelsea-Duell hat es ja da auch gegeben. Da hätte man auch gedacht, okay, die kennen sich, da levelt sich das vielleicht so ein bisschen. Aber ich fand, dass Baltimore da auch klar den Vorteil hatte. Und genau auf der anderen Seite dann auch mit Diamida und mit Carter, beziehungsweise dann auch Cascarino, die finde ich auch sehr, sehr gut gespielt hat und auch vom Trainer dann eine gute Entscheidung getroffen war, sie dann eben gegenüber Diani zu bevorzugen.
Aber wirklich, auch weil man gesehen hat, was Diani dann nochmal gebracht hat, als sie eingewechselt wurde. Ich hatte den Eindruck, die hatte richtig, ich weiß nicht, ob es Wut im Bauch war, aber zumindest war sie sehr motiviert. Und du hast ja in der Vorschau noch gesagt, wenn Lucy Bronze gut spielt, dann spielt England gut. Jetzt hat Lucy Bronze diese Slapstick-Einlage vor dem 0:2 gebracht. Jetzt wollen wir noch nicht aufs komplette Turnier schließen, aber was ja auf jeden Fall aus englischer Sicht richtig ist, ist, dass man jetzt ordentlich unter Druck steht. Es geht weiter am Mittwoch um 18 Uhr gegen die Niederlande, also das andere Team, das gewinnen konnte in dieser Gruppe. Was würdest du sagen, müssten jetzt die Lehren aus englischer Sicht sein aus diesem Spiel?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass sie mit mehr Härte auftreten müssen gegen die Niederlande. Das wird eigentlich schon ein K.O.-Spiel werden, das kann man, glaube ich, so sagen. Sie müssen gewinnen, um eben in der Gruppe mindestens Zweiter zu werden. Im direkten Vergleich gegen Frankreich sieht es ja jetzt schon mal nicht so gut aus. Und gegen Wales gehen wir mal davon aus, dass das da 3 Punkte geben wird. Aber ja, ich glaube, sie müssen sich eben auf das besinnen, was sie auch vielleicht in den letzten Minuten dann eben auf den Platz gebracht haben. Weil da haben sie wirklich die Offensivpower, die sie ja in den eigenen Reihen haben, auch diejenigen, die eingewechselt wurden. Wenn sie das von Anfang an und über die ganzen 90 Minuten durchziehen können, dann sieht das nochmal ganz anders aus. Aber sie dürfen sich, glaube ich, also England ist ja eine Mannschaft, die gerne den Ball hat. Und in der ersten Halbzeit, nach der Anfangsviertelstunde, war das über weite Strecken nicht der Fall, was man, wenn man vorher auf das Spiel geschaut hat, eigentlich eher in den umgekehrten Rollen sich gedacht hätte, dass Frankreich dann eher auf die Konter geht. Und ich glaube, England muss einfach wieder schauen, dass sie diese Ballbesitzphasen besser für sich dann nutzen können. In der zweiten Halbzeit und dann natürlich auch zielstrebiger Richtung Tor gehen.
Ist keine so leichte Aufgabe. Also dieses Aufbauspiel, die Pässe ins Angriffsdrittel, das war wirklich ein Problem. Und auf der anderen Seite hatte Frankreich jetzt natürlich den perfekten Start und das ja mit einem extrem verjüngten Team. Also wir haben das ja schon in der Vorschau auch thematisiert, es wird jetzt dann keinen Rasenfunkhörer und keine Hörerin mehr überraschen, aber Samba zum Beispiel in der Innenverteidigung, sehr, sehr gutes Spiel gemacht, auch François auf der 6, viele Aktionen fast alleine gelöst und dann haben wir ja vorhin schon ein paar genannt, also der Almeida, Baltimore, die sind natürlich vor allem aufgefallen. Also was würdest du jetzt sagen, kann man so aus französischer Sicht mitnehmen aus diesem Spiel?
Auf jeden Fall sehr viel Gutes. Ich glaube, gerade im Angriff und auch das Gegenpressing, was sie auf den Platz gebracht haben, das war sehr stark. Also da haben sie in der ersten Halbzeit wirklich volle Power gegeben und konnten sich dadurch, dass sie die zwei Tore geschossen haben, dann in der zweiten Hälfte quasi ein bisschen zurückziehen und die Engländerinnen machen lassen und eben auf die Konter warten. Aber ich glaube, woran sie auf jeden Fall noch arbeiten müssen, ist dann die Zuordnung nach Standards, also nach Ecken und so weiter. Ja. Da saß in ein paar Situationen noch nicht so gut aus, unter anderem dann eben auch beim Gegentor, da wo der Rückraum, glaube ich, kaum besetzt war, also Kira Wall stand da komplett alleine. Aber das ist mir in ein paar Situationen aufgefallen, dass wenn dann mal Ecken gekommen sind, dass da ein paar Ungereimtheiten gegeben hat, beziehungsweise auch, dass ein bisschen an Katrin Berger-like da hinten ein bisschen der Ball zu lange gehalten wurde und da bisschen brenzig geworden ist.
Ja, definitiv. Und dann auch eine unsichere Faustabwehr von Perrault-Magnan, ja. Und das führt dann eben zu dem Schuss, den dann die wirklich ausgezeichnete Selma Bajar eben vor der Linie geklärt hat. Aber ja, da ist mir das tatsächlich auch zum ersten Mal aufgefallen in dem Spiel, dass eben Wendy Renard jetzt nicht mehr auf dem Feld steht. Denn normalerweise hätte man gesagt, okay, Schlussphase und die Gegnerinnen versuchen es vor allem über hohe Bälle in Strafraum. Ja, viel Erfolg damit. Das wird nicht klappen. Aber in dem Spiel war das tatsächlich halbwegs ein Erfolgrezept für England. Aber hat eben dann nicht mehr fürs 2:2 gereicht. Was aber, denke ich, auch dem Spielverlauf nicht so ganz entsprochen hätte. Gibt es sonst noch Spielerinnen, die dich positiv oder auch anders überrascht haben bei Frankreich?
Ich würde auf jeden Fall noch Kachaoui nennen, die jetzt als Kapitänin aufgetreten ist in der Abwesenheit von Mbokpaty. Ich finde, die war irgendwie gefühlt überall im Angriff zu finden, also auf den Außen, in der Mitte. Finde ich auch, dass es sehr gut passt, dass sie mittlerweile diese zentrale Rolle hat im Vergleich zu den Außen, weil da würde man jetzt eigentlich im Nachhinein denken, dass sie da ein bisschen verschwendet wurde, dass sie nicht so viel Spielanteile erhält. Aber ja, abgesehen von der Aktion gegen Leah Williamson fand ich sie extrem stark weil das war noch eine Sache da, wo aus meiner Sicht es mindestens hätte eine gelbe Karte geben müssen.
Ja, die Zweikampfbewertung von Olofsson. Es war kein leicht zu leitendes Spiel, auch weil es ja vor dem 0:2 aus englischer Sicht auch einen Zweikampf gab. Ich fand, er war richtig bewertet, ohne Foul, denn da wurde dabei gespielt. Aber das war natürlich dann immer der Referenzrahmen aus englischer Sicht für jedes weitere Foul, plus eben die Abseitsstellung vor dem vermeintlichen 1:0 durch Rousseau, das war eigentlich kaum zu erkennen und vor allem die Auflösung war auch noch schlecht, also die bildliche Auflösung im TV. Also es war kein leicht zu leitendes Spiel und ja, das hat man dann auch der Schiedsrichterin durchaus mal angemerkt. Aber so endet es eben mit einem 2:1 für Frankreich. Die werden dann logischerweise um 21 Uhr als nächstes gegen Wales spielen. Beide Spiele dann natürlich am Mittwoch und damit lass uns doch auch mal über diese Partie sprechen. Wales in der ersten EM-Partie der Geschichte gegen die Niederlande und eine ganze Zeit lang sah das so aus, als ob die etwas überraschende Fünferkette von Wales genau das richtige Mittel ist gegen die Niederlande. Gab nicht so arg viele Chancen. Was hat denn dann deiner Meinung nach dazu geführt, dass das Spiel dann am Ende doch relativ deutlich wurde?
Ich würde sagen, vor allen Dingen die Geduld und Erfahrung der Niederländerinnen, dass sie abgewartet haben und darauf vertraut haben, dass sie noch ein Tor schießen werden. Man konnte sich ja darauf einstellen, dass Wales sehr, sehr tief verteidigen wird und auch, dass sie mit einer Fünferkette agieren. Da ist es natürlich schwierig, die Räume zu finden. Ich glaube, da mussten die Niederlande erstmal austesten, welche sie überhaupt bespielen können. Und meiner Meinung nach war das dann vor allen Dingen die Halbräume, durch die sie immer wieder gekommen sind. Also nicht direkt über die Außen, nicht durch die Mitte, sondern irgendwo dazwischen, haben auch häufig dann die über die Steckpässe in die Tiefe den Weg gefunden. Aber am Schluss war ja auch der das Tor, also das erste Tor durch Miedema, dann auch ja eine Mischung aus Halbfeld und ja eigene Qualität natürlich auch. Muss ja was heißen, wenn man das 100. Tor schießt für die eigene Nation. Aber was auch zur Wahrheit dazu gehört, in dem Fall, sie konnte zwei Haken machen und wurde nicht angegriffen, und das darfst du dem Miedema dann nicht machen lassen. Deswegen macht sie ihr 100. Tor dann auch auf eine sehr schöne Weise, würde ich sagen.
Aber wirklich, ja, Roberts war das, die bis dahin eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht hat, aber die kam in dem Moment einfach nicht den Schritt ran und so konnte Miedema dieses Tor schießen. Aber ich fand schon durchaus bezeichnend, dass die großen Chancen, die Niederlande hatte, und ich würde sagen, es waren sogar nur zwei in der ersten Hälfte, das waren eben beides Distanzschüsse, einmal Giroud an die Latte und einmal eben der Miedema in der dritten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte, zum 1:0, und dann ist man aber sehr gut in die zweite Hälfte gestartet. Langer Pass von Buhmann auf Van de Donk hinter die Kette, die passt auf Pillowa und die hat wieder sehr viel Zeit, muss man sagen, kann den Ball annehmen, mit dem zweiten Kontakt treffen, und dann war es ein sehr, sehr deutliches Spiel. Es gab dann noch einen Pfostenschuss, noch einen Lattenschuss, also es war am Ende ein verdienter und auch in der Höhe verdienter Sieg. Wenn wir mal kurz bei den Niederländerinnen bleiben, die ja jetzt dann auch der nächste Gegner für England sind, wer hat dir da sonst noch so gefallen, außer eben die Erfahrung, dass man eben ruhig geblieben ist, obwohl es erstmal eine schwere Nuss war, eine harte Nuss war, die man knacken musste?
Bei den Niederländern, ich würde auch sagen, dass mir Jill Roth gut gefallen hat. Sie ist dann am Schluss ein bisschen unglücklich gewesen mit den Lattenschüssen. Ich glaube, es waren drei sogar, mindestens zwei,
genau.
Die sie an die Latte gesetzt hat.
Nach dem dritten fällt er dann das 3:0.
Genau. Ja, genau. Also das fand ich, dass sie sich sehr gut eingefunden hat, auch in dieser freieren Rolle im Mittelfeld, aber auch in der Innenverteidigung. Ich will jetzt den Namen nicht falsch sagen, die das zweite Tor mit eingeleitet hat.
Ich habe sie einfach Büremann genannt oder Buhrmann.
Büremann, genau. Fand ich das, also die ist ja auch noch sehr, sehr jung, haben sich viele vielleicht gefragt, warum Spitze nicht gestartet ist, aber ich fand die, also ihre langen Bälle wirklich super, aber auch gegen den Ball finde ich sehr, sehr gut. War mir vorher ehrlich gesagt kein Begriff, aber spätestens jetzt auf jeden Fall hat man die auf dem Zettel. Mhm.
Und dann hat eben auch die Niederlande irgendwann einen guten Zugriff auf diese Defensivformation bekommen. Also in der ersten Hälfte hat Lily Wotham noch die wichtigen Duelle immer gewonnen. Und in der ersten Hälfte hat auch Green gegen Esme Bruchts eigentlich viele gute Aktionen gehabt, auch wenn Bruchts auch eine der Chancen eingeleitet hat mit einem gewonnenen Dribbling. Und in der zweiten Hälfte hast du gesehen, also zum einen das 2:0 hat natürlich sehr geholfen, weil das hat sehr, sehr viel Druck rausgenommen. Es schien dann doch relativ unwahrscheinlich, dass Wales zwei Tore erzielt. Ein Tor wäre aber durchaus drin gewesen, so wie Wales gespielt hat. Man hatte seine einzelnen Gelegenheiten, immer wieder auch mal Standardsituationen. Und dann aber sind die Niederlande so richtig ins Rollen gekommen. Und da, finde ich, haben eigentlich auch alle Spielerinnen, die auch im Mittelfeld aufgelaufen sind, Van de Donk, Pillowa, auch die beiden Sechserinnen, Jackie Kronen, die hat einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür, wann sie nach vorne kann und wann nicht, und in dem Spiel konnte sie halt viel nach vorne, und aber auch irgendwann dann Kaspari, die auch ihre Geschwindigkeit dann richtig zum Tragen bringen konnte, und ich fand, zwischenzeitlich sah es dann eigentlich so aus, auch mit den Einwechslungen, dann kam ja zum Beispiel erst eine Lynneth Bärenstein noch auf den Platz. Das hätte sogar noch deutlicher werden können. Und das zeigt ja, wir haben jetzt viele Teams gesehen, die Anlaufschwierigkeiten hatten in dieses Turnier, die vor allem in der ersten Hälfte auch oft Probleme hatten. Und wir haben aber ein paar Teams gesehen, bei denen es in der zweiten Hälfte sich dann alles so zumindest für ein Spiel mal zurechtgeruckelt hat. Und da würde ich auf jeden Fall die Niederlande dazu zählen. Das war schon dann ein überzeugender Auftritt. Und ehrlicherweise, ich bin jetzt sehr gespannt auf dieses Spiel gegen England. Ich weiß nicht, wie denkst du aus niederländischer Sicht darüber?
Ich glaube, dass man da auf jeden Fall erstmal jetzt, wenn sie das Frankreich-Spiel gesehen haben, Mut gefasst hat, dass eben der Titelverteidiger definitiv zu schlagen ist. Haben auch gesehen, wo sie verletzlich sind. Ich glaube, und sie haben eben auch schon die drei Punkte jetzt gegen Wales geholt. Das muss England trotz der Favoritenrolle erstmal schaffen, weil da wird es, glaube ich, auch nochmal spannend, wenn es dieses Inselduell geben wird. Da werden nochmal ganz andere Emotionen dabei sein. Aber ja, ich glaube, die Niederlande kann da trotzdem mit breiter Brust reingehen, ehrlich gesagt. Ich glaube, es wird ja auch ein spezielles Spiel da, durch Sarina Wiegmann, die ja die Mannschaft vorher geführt hat. Deswegen, glaube ich, wird extrem spannend und ich würde sagen, das wird ein offenes Spiel.
Das glaube ich auch. Und dann schauen wir mal, ob Sherida Spitze, die ihr 245. Länderspiel jetzt dann gemacht hat, denn sie wurde eingewechselt, oder eben doch Ferle Buhrmann in der Innenverteidigung startet. Ferle Buhrmann, ich habe das, glaube ich, in der Vorschau damals nicht nochmal nacherzählt, aber die war in der letzten Saison Stammspielerin bei PSV, hat erst im Oktober letzten Jahres ihr Debüt in der Nationalelf gegeben und auch gegen Deutschland beim 0:4 gespielt. Und während Kaspari da noch in der Hälfte raus musste, hat sie aber weiterspielen dürfen. Chelsea hat sie sich schon gesichert, aber direkt wieder an PSV verliehen, hat den Johann Cruyff Nachwuchspreis erhalten. Und also, na gut, die Qualität muss ich jetzt nicht nochmal aufzählen, weil die haben wir jetzt tatsächlich gesehen. Mit der U20 hat sie das Halbfinale der WM erreicht und das ist, also auch vor dem Hintergrund mancher Probleme, die Deutschland jetzt hat im Kader, sie kann theoretisch auch auf beiden Flügeln spielen. Also ich glaube, Buhrmann, die ist 19 Jahre alt, jetzt haben wir sie auf dem Radar und jetzt werden wir sie wahrscheinlich für die nächsten Jahre immer in irgendeiner Rolle im niederländischen Team sehen, so sie denn hoffentlich gesund bleibt. Und dann noch,
den Blick behalten.
Aber wirklich, also fand auch tolles Spiel. Wenn aber auch natürlich, das gehört auch dazu, nicht despektierlich gemeint, aber auch nur Wales. Von Wales kam dann irgendwann auch wenig Gegenwehr und das meine ich jetzt eben wirklich nicht als Vorwurf, das ist schwierig. Jesse Fishlock dann auch irgendwann ausgewechselt in der 64. Minute, Holland verletzt sich auch noch und muss in der 76. Minute raus, sie war noch mit eine der besten Waliserinnen. Was ist denn aus deiner Sicht noch zu Wales zu sagen? Welche Erkenntnisse kann man da mitnehmen aus diesem Spiel?
Also erstmal würde ich sagen, dass es auf jeden Fall, es ist trotzdem ein historisches Ereignis, dass sie dieses ihr Debüt bei einer EM gegeben haben. Und das hat man auch angemerkt, schon als sie die Nationalhymne gesungen haben. Also ich hatte da schon Gänsehaut, muss ich sagen. Und auch so, also es war trotzdem, würde ich sagen, ein Achtungserfolg, dass sie es so lange geschafft haben, auch dass die Null hinten steht. Klar, danach wird es schwierig, wenn die Niederlande dann mal ins Rollen kommen. Aber ich finde, sie haben die Leidenschaft auf den Platz gebracht. Ich glaube, sie haben die Möglichkeiten, die sie haben, irgendwie auch ausgeschöpft. Aber man hat eben gesehen, dass es einen Klassenunterschied gibt. Was ich ihnen hoch anrechne, ist, dass sie wirklich versucht haben, Fußball zu spielen. Also von hinten raus bis nach vorne. Sie haben nicht versucht, die Bälle nach vorne zu holzen, sondern haben das wirklich bis zum Schluss durchgezogen. Ist vielleicht nicht der effektivste Weg, aber ich finde, darauf kann man auf jeden Fall aufbauen für die Zukunft.
Ja, und dieses 5-4-1, das hatte schon was defensiv. Also der Weg zum gegnerischen Tor, der war schon weit, haben sie aber auch gar nicht so schlecht gelöst. Also das, was du vorhin gesagt hast zum Inselduell gegen England, würde ich schon mitgehen. Klar sind da die Favoritenrollen eindeutig verteilt, jetzt in beiden Spielen, jetzt für Wales, auch jetzt dann gegen Frankreich. Aber ja, auf jeden Fall ein interessantes Team. Und weil ich das jetzt gerade noch gesagt habe, das fiel mir jetzt ein, als ich die Frage zu Wales gestellt habe. Buhrmann musste natürlich auch verletzt raus aus diesem Spiel in der 80. Minute. Also weil ich gerade auch noch das mit der Gesundheit gesagt habe. Ich weiß jetzt gerade aktuell noch nicht, wie da der Stand ist. Wir nehmen jetzt am Samstagabend auf, aber das wollte ich jetzt dann doch noch nachreichen. Nicht, dass das untergeht. Ja, was würdest du dann für so ein Zwischenfazit ziehen? Jetzt haben wir alle vier Teams am ersten Spieltag gesehen. Gruppe hält, was sie verspricht. Das haben wir schon eingangs geklärt. Wagst du eine Prognose, wer es auch rausschafft aus der Gruppe?
Also ich habe vorher schon Frankreich so ein bisschen als meinen Favoriten gesehen, habe tatsächlich 2-1 getippt. Also man kann in der Tipprunde nachsehen, die da drin sind. und glaube, dass England dann trotzdem den zweiten Platz sich holt, weil ich glaube, dass sie im nächsten Spiel umso stärker zurückkommen werden. Aber natürlich ist es auch die spannende Gruppe für Deutschland, weil hier gegen den ersten oder zweiten, wenn sie weiterkommen, geht's ja dann. Ich hoffe ja trotzdem irgendwie auf ein Rematch mit England schon im Viertelfinale.
Huiuiui, ja, da schauen wir mal drauf. Aber mein Eindruck war auch, also Sarina Wiegmann ist ja eigentlich auch immer ganz gut darin, solche Rückschläge zu verwenden für ein Zusammengehörigkeitsgefühl und dass man mit der richtigen Prise Feuer ins nächste Spiel geht. Und nachdem das ja das war, was gefehlt hat gegen Frankreich, glaube ich auch, es wird schwierig für die Niederlande, aber es ist absolut nicht unmöglich, gegen dieses englische Team etwas mitzunehmen. Also können wir uns sehr darauf freuen. Mittwoch 18 Uhr, das ist dann das Endspiel oder könnte das Endspiel sein für England. Ein K.O.-Spiel hast du es vorhin genannt und das war natürlich richtiger. Dann geht's weiter mit der Gruppe D. Und dann werden wir auch wissen, wie Deutschland gespielt hat. Dazu nur noch kurz hier die Meldung, weil wir es in der deutschen Sendung nicht mehr einbauen konnten, weil da war es noch nicht bekannt. Julia Gwin, die EM ist vorbei. Innenbandverletzung, das Kreuzband ist es zwar nicht, aber das Innenband ist gerissen und damit wird sie mehrere Wochen ausfallen und jetzt auch erstmal dieses Turnier verlassen. Aber das ist ein Thema, das werden wir sowieso noch im Rasenfunk öfter jetzt besprechen. Ich vermute, bei jedem deutschen Spiel wird das irgendwie seine Erwähnung finden. Deswegen sage ich mal für den Moment, Adriana, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Und dann, also ja, ich freue mich wirklich einfach, dass es jetzt direkt weitergeht. In jeder einzelnen Gruppe gibt es schöne Geschichten. Also schön, dass wir jetzt dann gleich weitermachen können mit der Gruppenphase. Vielen Dank dir.
Danke auch. Der zweite Spieltag kann kommen.
Aber wirklich. Ciao. Und das war unsere Besprechung dieses ersten Spieltags bei dieser EM 2025. Schreibt uns sehr gerne mal, wie euch diese etwas neue Form gefallen hat. Unter mitmachen.rasenfunk.de könnt ihr Feedback loswerden. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr diese Sendung weiterempfehlt und bewertet in allen Podcast-Apps, die es da draußen so gibt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und danke vor allem, dass ihr Sendungen wie diese hier möglich gemacht habt. Denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist und bleibt Werbe-Paywall- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung auf rasenfunk.de. Da gibt es einen Unterstützen-Button. Da erfahrt ihr, wie man uns etwas zukommen lassen kann nach dem Value-for-Value-Prinzip. Also ihr überlegt einfach, welchen Wert hat so eine Sendung wie diese hier in eurem Leben und lasst den uns dann zukommen. Geht wieder via PayPal, Kreditkarte, Direktüberweisung, Patreon, es ist alles möglich. Rasenfunk.de, da erfahrt ihr, wie das geht und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Pika, bei Blubblubhallo, bei El Comandre und bei René Lou, der uns die Weisheit mitgibt, der Zollstock ist das Maß aller Dinge. Wer sollte da widersprechen? Gebt uns gerne Feedback auf diese Sendung unter mitmachen.rasenfunk.de. Ihr könnt auch euch sehr gerne an der Vorbereitung solcher Sendungen beteiligen, auch dort im Forum. Und ansonsten bleibt uns gewogen, abonniert sehr gerne diesen Feed, empfehlt uns weiter. Aber vor allem bleibt gesund und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.